Hallo und willkommen bei Tacheles, liebe Zuschauer. Wir starten in eine neue Runde und wir gucken auf die aktuellsten Ereignisse in Bezug auf den ganzen Korruptionsskandal in der ukrainischen Regierung. Da gibt es gewisse Auflösungserscheinungen. Mal schauen, was wir da von Thomas Röper heute alles erfahren werden. Aber auch sonst schauen wir natürlich über den großen Teich und überall dorthin, wo es Wichtiges zu berichten gibt. Hier ist die neueste Ausgabe von Tacheles mit Röper und Stein. Mama Mia, das sieht ja echt aus wie Kette.
Ja, ich wollte nur fertig werden, bevor du anfängst. So, komm, jetzt kannst du im Grunde das ganze Intro drin lassen. Das Kaffeemaschine.
Hallo Thomas, es geht wieder los. Ja. Guten Tag, guten Tag. Wie ist das Wertebefinden?
Ja. Wie geht's Ihnen so?
Wir haben Stress, du musst gleich wieder weg. Deswegen lass uns gleich in die Vollen steigen. Sag mal, du bist ja nur unterwegs jetzt, oder? Das ist ja irgendwie... Ja,
der November, ich habe dir das mal gesagt, der November wird voll stressig in Nissa auch. Also eine Konferenz in Moskau, erst Minsk, dann Konferenz in Moskau. Kommen wir gleich drauf, Sochi drangehängt spontan. So, jetzt bin ich ein paar Tage zu Hause, habe ich auf nicht so viel geschrieben, weil ich mal kurz mal durchatmen musste, aber trotzdem bin schon wieder am Koffer packen, weil ich muss noch eine Woche weg. Der November ist scheiße.
Eigentlich bist du doch mal raus aus dieser ständig nur im Fliegerleben Nummer. Du wolltest doch mal mit deinem Sabbatical da irgendwie einen anderen Lebensstil. Jetzt bist doch wieder nur im Flieger unterwegs.
Das war der Plan. Ich dachte ja nicht, dass der Antispiegel so groß wird. Ich dachte, ich sitze in der Küche, schreibe meinen Artikel, keiner nervt mich. Ich habe meinen Hund und jetzt ist mein Hund schon 3 Wochen im Hundehotel, weil es keinen Sinn macht, ihn zwischendurch 2 Tage herzuholen.
Echt? Hast du 3 Wochen nicht gesehen jetzt?
Ja, aber das ist okay. Der findet das voll geil. Ich kriege ja jeden Tag vom Hundehotel, kriege ich jeden Tag Videoberichte, mehrere Videos, wie es ihm so geht, wie er mit anderen spielt, wie er im Wald spazieren geht. Der ist ja voll glücklich da. Wenn er das Auto sieht, springt er rein. Also das ist ja, der Hund freut sich ja. Er ist ja ein Hundehotel auf dem Land. Der ist den ganzen Tag auf der Straße mit anderen Hunden und so. Also der findet das voll geil. Also von daher, das ist alles okay. Nur, ja.
Und vermisst du ihn nicht?
November.
Vermisst du ihn selber nicht? Also ich könnte mir gar nicht vorstellen, meine Hunde so lange wegzugeben.
Ich habe so einen Stress. Ich bin ja froh, wenn ich es mal schaffe, 7 Stunden pro Nacht zu schlafen im November. Das ist einfach alles nur Kacke.
Okay, okay.
Also ich habe echt andere Sorgen als ich weiß, ihnen geht's gut und da bin ich zufrieden.
Okay. Also du passt auf. Also dann fangen wir gleich an mit dem Ereignis in Sochi. Du bist dahin berufen worden, oder? Man hat gesagt, Thomas.
Nicht richtig. Nein. Gerufen. Also das ist ja das Schöne. Mir kann ja keiner was sagen. Ich bin ja immer noch Gott sei Dank unabhängig von keinem angestellt und nix. Aber das war auf Dominiks Mist gewachsen, nach dem Motto, da könnte man Interviews machen mit AfD-Leuten. Dann habe ich gesagt, das finde ich geil, mache ich. So, und dann ging es hin und her, klappt das nicht, da gab es ja das ganze Theater, dürfen die jetzt reisen und dürfen sie nicht reisen und bla, und dann, wie ist das Programm da und geht das überhaupt? Und dann war ich in Moskau gelandet, mit dem Rucksack gepackt für 2 Tage, weil ich dachte, ach schön, Sochi wird nix. Und komme auf den Flieger und dann kommt der Anruf, ja, es klappt, hey, flieg nach Sochi. Und ich so, geil. So, dann bin ich nach Sochi geflogen nach der Konferenz in Moskau. Da haben wir das dann am Samstag gemacht. Da war diese Konferenz, die war sehr interessant. Und da habe ich dann die AfD-Leute auch kennengelernt. Und der Herr Orban hat eben auch gesagt, er würde gerne mit mir ein Interview machen. Das haben wir dann auch getan. Orban heißt er.
Nicht Orban, ja? O und U, großer Unterschied.
Ja, das ist Urban, muss man ganz dazu sagen. Also Urban, ist nicht Orban, der Ungar, sondern Sachse.
Ja, 2 Baustellen. Das heißt, die kannten dich?
Ja, wahrscheinlich. Also davon gehe ich aus. Also die wussten schon irgendwie, wer ich bin. Wie genau die mich lesen, weiß ich nicht. Aber die wussten schon, Antispiegel, ah ja, hallo. Mhm. Also der eine, der sagte auch irgendwie so im Scherz, so sinngemäß nach dem Motto, ja, wenn Sie mal vernünftig aussehen würden, würde ich mich so. Ich sage, hey, das ist mein Image. Ich habe 20 Jahre Anzug getragen, ich sehe so aus wie ein ungemachtes
Bett. Der hat gesagt, wenn du vernünftig.
Ja, war im Scherz natürlich.
Okay, aber ja, schon ein bisschen. Also.
Ja, du, die waren auch alle im Anzug und ich habe da gar keinen dabei gehabt. Ich war im Jackett mit dem T-Shirt. Also ich bin da schon aufgefallen. Aber gut, wie gesagt, ich kann damit leben, das ist mir egal. Das ist jetzt mein Image geworden und ich kann damit gut leben. Ich habe mich 20 Jahre rausgeputzt im teuren Anzug mit Krawatte. Habe ich gar keine Lust mehr zu.
Dann also spendieren wir dir demnächst ein Einstecktüchlein, irgendwie sowas, ja.
Ja, das habe ich ja in meinem Jackett sogar. So, aber egal.
Also, was hat er denn gesagt, der Herr Orban?
Nee, das war einfach, es waren ja am Ende zwei Interviews, also eins habe ich gemacht, eins hat Dominik gemacht für Kompakt. Ohne das abgesprochen zu haben, Dominik und ich ergänzen uns einfach wirklich perfekt, hat er mit Urban über die innenpolitischen Fragen gesprochen und ich eher über die außenpolitischen. Also, warum ist er auf der Konferenz? Was verspricht er sich davon? Hat sich das erfüllt? Und so weiter. Also, auch die Wirtschaftsfragen, ne? Urban war sehr wichtig, die ganze Energiefrage. Sachsen ist ja das Land in Deutschland, das immer enge Kontakte zu Russland hatte, auch wirtschaftlich. Das heißt, Sachsen leidet unter den Sanktionen von zwei Seiten. Einmal durch die Energiepreise und einmal durch die Sanktionen mit dem abgeschnittenen russischen Markt. Tut Sachsen beides sehr weh. Und das kenne ich auch von früher, also als es noch die deutsche Wirtschaft hier war und man und ich auch bei den Expert-Treffen war, wo die ganzen Manager sich treffen, da waren ganz viele Sachsen dabei. Also es ist einfach, Sachsen und Russland waren immer eng. Und das hat ihn eben, ne, also das waren so seine Themen, dass er sagte, er will das irgendwie wieder hinkriegen, weil es für Sachsen einfach schädlich ist, was da läuft, sowohl die Sanktionen als auch die hohen Energiepreise. Er würde das russische Gas auch wieder haben wollen wohl. Weil er sagte auch, die Nachbarregion von Sachsen in Polen und Tschechien, die haben viel billigere Energie. Das ist einfach für die Industrie in Deutschland und in Sachsen speziell, worum es ihm ging, ein echtes Problem. So, und das war, wie gesagt, das war also ein schönes Gespräch, habe mich sehr wohl gefühlt dabei, er anscheinend auch. Und wie gesagt, wir haben so die außenpolitischen Dinge besprochen. Er hat ja auch gesagt, das ging jetzt bei der Reise gar nicht so sehr nur um Russland, sondern das war ein BRICS-Treffen. Das haben die deutschen Medien ja gar nicht berichtet. Da hieß es ja nur, die bösen AfD-Leute sind Russland-Spione. Es ging denen um Kontakte zu den BRICS, also auch Indien, Indonesien, Brasilien, China, die waren ja alle da. Südafrika, wie sie alle heißen, die waren alle da. Und auch mit denen haben sie geredet. Und das war einfach, ne, also dass die wollten einfach wissen, wie sind diese Leute und wollten auch, und die haben gesagt, das war auch sehr interessant, weil man eben außerhalb des Westens aber natürlich die AfD beobachtet, und zwar nicht nach dem Motto, das sind die bösen Nazis, sondern nach dem Motto, das könnte die nächste Regierungspartei sein. Wer sind die eigentlich? Was sind das für Typen? Wie sind die? Ja, also das heißt, ganz wichtig waren da eben auch immer die Gespräche beim Kaffee, dass man sich mal beschnuppert. So, und das hat er mir erzählt. Also ich fand das Interview toll, hat mir Spaß gemacht. Dominik hatte seinen innenpolitischen Teil, ich meinen außenpolitischen Teil. Zusammengenommen ist es eine runde Sache. Und ja, so haben wir gesessen.
Weißt du vom Inhalt von den innenpolitischen Fragen von Dominik, hat er bezüglich der AfD-Richtungsentscheidung oder Spaltung, will ich jetzt gar nicht in den Mund nehmen, hat er da was gefragt, weil es wurde ja gemunkelt, dass hier sich zwei Flügel bilden in dieser Partei, die einen pro NATO, die anderen pro Russland und sich dadurch das ganze AfD-Gefüge entzweien könnte, sprich nur noch 12% statt 24, 25 und damit natürlich irrelevant. Für weitere Qualität, für
Du musst dir das Interview von Dominik angucken, das hat er so direkt nicht gefragt. Und da muss man dann auch verstehen, wenn Dominik das gefragt hätte, hätte er wahrscheinlich auch keine Antwort gekriegt, weil die Partei jetzt zu spalten, ist sicher nicht im Interesse derer, die einen Kopf mit Hörnern auf den Schultern haben. Das heißt, wer so eine Debatte in die Öffentlichkeit trägt, der trägt ja dazu bei, zu der Spaltung. Also die Frage hätte Dominik nicht, glaube ich, nicht gestellt und er hätte wahrscheinlich auch keine Antwort gekriegt, weil jedem klar ist, ja, das ist jetzt nicht das, wo die sich jetzt zu äußern würden, weil sie das ja gerade nicht wollen. Also generell, ich sehe es genauso. Ich habe das schon, Dominik und ich haben dann viel gelacht, weil seit wir uns kennen, sage ich ihm, er hat ja sehr auf die Idee, auf die AfD auch gehofft, wie viele andere auch. Und ich habe immer gesagt, auch hier bei Tacheles ist alles Quatsch. Und nicht, weil die AfD schlecht ist und die Wähler schlecht sind, sondern weil es eben, ja, die AfD eine Partei ist, bei der viele nicht ganz da stehen, wo man es gerne hätte. So, und die Weidel hat ja nun gezeigt, wo sie steht. Plötzlich fand sie Russland voll doof.
Kannst du dir
Ich
das
vermute, das ist
erklären?
genau der Plan. Teile und herrsche. Die AfD wird gespalten in eine, ich sage es jetzt mal, NATO-AfD und eine Ost-AfD. Das werden sie wahrscheinlich forcieren. Und genau wie du sagst, dann haben sie nämlich eine NATO-AfD, die ist dann plötzlich sogar koalitionsfähig. Das sind die einen 10%. Und dann haben sie eine Rest-AfD mit Wählern vor allem aus den Russlanddeutschen, aus den Ostländern. Und die hat auch 10% und die ist wurscht. Das ist, glaube ich, der Plan. Und der ist so offensichtlich, dass darüber garantiert auch keine AfD, keiner offen reden würde. Es sei denn, es sind die, die die Spaltung wollen. Weil die, die sie nicht wollen, werden Teufel tun, das in die Medien zu tragen.
Dann schauen wir mal, ob du da recht behältst.
Ja, Dominik hat eingestanden, er sagte mir auch, dass er seit 2 Jahren erzählst du mir das, Scheiße, sagt er, könnte stimmen.
Okay, das liegt auf Wiedervorlage.
Werden wir beobachten.
Ja,
Also
und
war aber sonst ein schönes Gespräch. Also ich war wirklich auch angenehm überrascht. Also es war auch, ja, hat mir Spaß gemacht.
dann hast du noch ein weiteres Interview geführt mit Viktor, jetzt muss ich es lesen, Medvedchuk, ehemaliger
Medvedchuk,
Oppositionsführer im ukrainischen Parlament und jetzt plötzlich in Russland. Wie ist das denn gekommen und ja, was hat er zu berichten?
ja. Auch den hatten wir schon öfter in der Sendung. Hast du nur vergessen, weil die ganzen Namen für euch so schwierig sind.
Nein, ich will nur für die Zuschauer wiederholen, dass
Ach
du.
so. Okay, dann erinnerst du dich doch, ist ja egal. Also der Punkt ist folgender. Der Medvedchuk war Chef der größten Oppositionspartei, auch Fraktionsvorsitzender. Die waren, glaube ich, nach Selenskys Partei zweitgrößte fraktion. Und der wurde Anfang 22, also schon vor 21, schon hat er Selenskyj angefangen, die Oppositionsparteien zu bekämpfen. Hat den Geheimdienst auf sie gehetzt, und so weiter und so fort. Medien gesperrt. Also das fing ja alles im Februar 21 an, nachdem Biden gewählt wurde oder Präsident wurde. Da hat Selenskyj im Grunde die Diktatur ausgepackt, Oppositionsparteien verboten, oppositionelle Medien verboten und so weiter. Das war alles so ab Februar 22. Und Medvedchuk war einer von denen, gegen die Selenskyj vorgegangen ist, auf die er den Geheimdienst gehetzt hat. Und als dann die Eskalation kam, 2022, wurde Selenskyj, nicht Selenskyj, wurde Medvedchuk auch verhaftet vom Geheimdienst, wurde wohl auch gefoltert und wurde dann irgendwann ausgetauscht. Im Zuge irgendeines Gefangenenaustauschs ist der nach Russland gekommen.
Folter? Also
Ja.
wovon sprechen wir hier? Waterboarding oder Elektroschocks oder?
Die Details sind nicht bekannt, aber wer sich die Fotos anguckt aus der Zeit, die der SBU, der ukrainische Geheimdienst veröffentlicht hat, da ist es offensichtlich. Die waren wohl nicht nett zu ihm. Also, wie auch immer, der ist jetzt in Russland. Und das Interview, was er mir gegeben hat, also es kam auch wieder durch Dominik, der rannte da auf der Konferenz rum, während ich versucht habe, Samstag ein bisschen was zu schreiben. Dann sagt er plötzlich, er hat ein Interview mit Medvedchuk, ob ich kommen will oder ob er selbst, ob er mir Fragen gibt oder wie auch immer. Und dann sagt er, ach Scheiße, und der kann gar kein Englisch, glaube ich. Und wie soll ich das machen? Da habe ich gesagt, komm, ich mach das. Bin ich wieder rübergefahren zur Konferenz, habe das Interview mit Medvedchuk noch gemacht für uns beide. Das war eigentlich interessant, weil wir hatten 10 Minuten. Die dritte Frage war interessant, weil da habe ich ihn dann gefragt, ne, wie er das so sieht, Ukraine, positives, optimistisches Szenario, so, ne, wie er sieht ja die Zukunft, wenn das also vorbei ist, weil irgendwann muss das ja vorbeigehen. Und da hat er sehr interessant geantwortet und die Antwort hat er jetzt inzwischen auch in mehreren russischen Medien wiederholt. Er hat gesagt, ja, also das Problem ist, die Ukraine, wenn sie weiter besteht, wird weiterhin, also die Ukrainer werden nicht im Frieden leben. Er sagte nicht mal mehr die Ukraine, sondern die Ukrainer. Er sagte, das Problem ist, die Ukraine ist leider mit ihrer Gründung zu einem Instrument geworden, das der Westen gegen Russland benutzt.
Von
Und solange,
91 an.
ja, also das war, er sagt, im Rückblick war das der Plan. Und Medvedchuk ist, wie gesagt, in der ukrainischen Politik seit 30 Jahren. Der hat an der Verfassung mitgeschrieben. Ja, also die Ukraine, er galt eigentlich auch fast schon als ukrainischer Nationalist. Also er war eigentlich sehr pro-ukrainisch immer. Die Ukraine war so ein bisschen sein Baby. Dass er jetzt plötzlich sowas sagt, zeigt, dass er einfach so seine Illusion verloren hat. Und er sagt, das Problem ist, die Ukraine ist nicht in der Lage, selbstständig als Staat zu existieren. Sie wird vom Westen benutzt gegen Russland. Und wenn es nach dem Krieg irgendwann eine Restukraine gibt, wird das so weitergehen. Das heißt, er sagte am Ende dann, dass der einzige Weg, den die Ukrainer, die Menschen in der Ukraine, zum Frieden haben, ist Vereinigung mit Russland. Das ist der einzige Weg, mit dem sie im Frieden leben können, weil egal wie es weitergeht, wenn es eine Ukraine gibt, wird der Westen sie weiter gegen Russland benutzen.
Also immerwährendes Bollwerk gegen
Ja.
Russland.
Das war seine Meinung. War ich sehr überrascht, dass er das so sagt, weil das hätte ich von ihm nicht erwartet.
Ist ja aber auch illusorisch zu glauben, dass der Westen der Ukraine mit diesen nationalistischen Kräften dann sich Russland anschließt. Das ist ja
Ja
auch
gut,
eher illusorisch.
wenn diese Restukraine im Westen bleiben sollte mit den Hardcore-Ukrainer-Nationalisten, gut, das ist so klein, das interessiert keinen, das werden die Polen schlucken.
Ach so, dann kriegen die einen
Ja,
Schluck, ja.
das ist ja der Witz in Russland, ne? Also nach dem Motto, dann sollen die Westukraine sollen gerne die Polen haben. Das Problem, das wird, wenn die Polen das haben, das Problem freut uns das. Also gut, muss man abwarten. Aber die Ukraine ist ja nun mal, also die ganze Osthälfte ist im Grunde, auch Kiew, ist mehrheitlich russisch. Und das erlebt man auch immer wieder, wenn Leute jetzt in Kiew rumlaufen. Das haben auch da wieder welche erzählt. Journalisten oder so, die sagten, wenn du in Kiew rumläufst, die sprechen auf der Straße auch alle Russisch. So, natürlich dürfen sie in den Restaurants dann wieder, ne, müssen die Karten ja auf Ukrainisch sein, weil Russisch eigentlich verboten ist. Also in allem, was irgendwie halboffiziell ist, Geschäfte und so, da musst du eigentlich eher Ukrainisch sprechen. Gibt es ja auch Sprachkommissare, die das überprüfen.
Krass.
Aber auf der Straße ist trotzdem immer noch Russisch. Und in der Ukraine, es war Ukraine selbst, wer diese, es gibt ja eine Behörde zur Überwachung der Einhaltung der Staatssprache, die also überprüft, dass die Leute auch wirklich Ukrainisch und nicht Russisch sprechen. Gibt es eine Behörde für. Die verteilt ja auch Strafzettel. So. Und die Behörde hat sich vor kurzem auch ganz entsetzt geäußert, dass die Benutzung der russischen Sprache zunimmt. Dass die Verbote dazu führen, dass die Leute plötzlich mehr Russisch sprechen. Dass die in den Schulen, wo Russisch verboten ist, plötzlich in den Pausenhofen wieder Russisch gesprochen wird, weil die Kinder das Verbot ja auch toll finden. Und Kinder machen ja gerne das Verbotene. Also ganz schlimm. Die sprechen Russisch. Ihre Muttersprache. Wie können sie nur? So. Gut, also wie gesagt, muss man sehen. Das war seine Meinung. Hat durchaus was Logisches. Aber was in der Praxis kommt, werden wir erleben.
Dann hüpfen wir weiter zu dem Herrn Trump und dem Herrn Zelensky. Trump fordert von der Ukraine faktisch ultimativ die Umsetzung der russischen Forderungen. Wir hatten ja schon oft die Situation, dass Trump ihm gesagt hat, Junge, pass mal auf, du musst es jetzt verstehen. Ist das diesmal jetzt anders? Wird er jetzt irgendwie endlich mal aufwachen, der Zelensky, die sich den Realitäten stellen, oder ist das wieder mal so eine Luftnummer?
Ich glaube, diesmal ist es ernst. Ich glaube, diesmal ist es sehr ernst. Und wir kommen gleich noch auf den Korruptionsskandal. Jetzt ist immer die Frage, wo wir anfangen, fangen wir damit an, weil das ist die aktuelle Meldung, die hast du noch gar nicht gesehen. Das kam alles gestern Abend und heute Nacht. Also wir zeichnen wieder am Donnerstag auf. Freitag, wenn die Sendung kommt, hast du vielleicht schon mehr Leute mitgekriegt. Am Mittwoch hat Axios plötzlich gemeldet. Also gut, pass auf. Wir kommen noch zum Korruptionsskandal. Es war letzte Woche Korruptionsskandal. Nur Chronologie zum Verstehen. Und ich habe ja in der letzten Sendung schon gesagt, ja, da müssen wir mal gucken, ne, was ist das jetzt? Wollen Sie Zelensky abschießen oder will da irgendwie mehr Druck auf ihn ausüben? Die Frage ist, mit welchem Ziel? Das habe ich in der letzten Tag in der Sendung, glaube ich, sogar gesagt, als wir darüber gesprochen haben. Weil das war die große Frage. Der Korruptionsskandal wurde losgetreten vom NABU, Antikorruptionsbüro Ukraine, das gegründet wurde unter Vizepräsident Biden und nicht der Ukraine untersteht. Also muss es wirklich sich vorstellen. Stell dir vor, in Deutschland würde es eine Antikorruptionsbehörde geben, die China berichten muss. Nicht der deutschen Regierung. Aber die das Recht hat, in Deutschland jeden zu verhaften und anzuklagen. Kirre. Aber so ist es. Und das NABU hängt an den USA. Ja, das ist also das Instrument gewesen, mit dem die USA nach dem Maidan die Ukraine gesteuert haben. Wer aufmuckt, kriegt eine Korruptionsanklage. Ja. Punkt.
Da war doch dieses berühmte Zitat von Biden, der sich da gerühmt hat auf der Bühne, dass
ja, das
er
ist eine andere Geschichte, aber
so,
ja.
Aber so in die Richtung, ja.
Also, auf jeden Fall so. Nun ist das der Punkt, das NABU hat das losgetreten. Das heißt, diese ganze Korruptionsgeschichte in Zelenskys engstem Umfeld und mit seiner Beteiligung, kommen wir nachher noch drauf, ist von den USA veröffentlicht worden. Das macht das NABU nicht ohne Erlaubnis. So. Das heißt, die USA wollen Druck machen auf Zelensky und meine Frage war, wofür? Was wollen sie? Und ich glaube, die Katze ist aus dem Sack. Denn plötzlich, also die Ukrainer haben noch vor kurzem gesagt, ein, zwei Wochen her, ja, also die Gespräche mit Russland brechen wir komplett ab, das bringt alles nichts, wir haben dazu oft gesessen, kommt nicht voran, mit Russland reden wir nicht mehr. Da haben sie wohl wieder von den Europäern Puderzucker in den Hintern gekriegt, nach dem Motto, wir stehen hinter euch. Und nun plötzlich, diese Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch, heißt es plötzlich aus Kiew, ja nee, jetzt also Zelensky fliegt mit Delegation nach Istanbul, um die Gespräche wieder in Gang zu kriegen. Nur nicht mit Russland, sondern mit den USA. Weil da sollte er sich in Ankara mit Witkow treffen. Trumps Spezi für Ukraine. So, das sollte dann am Mittwoch stattfinden. Zelensky fliegt morgens in Ruhe nach Ankara und parallel wird in den USA veröffentlicht, es gibt jetzt einen Trump-neuen US-Friedensplan. Und der sagt im Grunde alles das, was die Russen wollen. Da kommen wir gleich drauf. Also Halbierung der ukrainischen Armee, Anerkennung der Gebiete, Anerkennung der russischen Sprache und so weiter. Keine ausländischen Truppen, alles. So. Und das ist, während Zelensky im Flieger sitzt. So, dann ist Ankara und dann sagt der Witkow in Ankara das Treffen mit Zelensky spontan ab. Der Zelensky ist umsonst geflogen. Wie Medien hinterher berichten, weil Zelensky, ne, da wurde hinter den Kulissen, haben die Amerikaner den Plan ausgearbeitet. Und Zelensky hat er also dann auch gesehen. bekommen und sollte dann mit den USA darüber reden. Und der ist dann gleich zu den Europäern petzen gegangen und hat gesagt, ich weiß was. Und dann ist er nach Ankara geflogen mit einem neuen Plan, den die Europäer ihm geschrieben haben, der natürlich völlig anders ist. Und als Witkow, der den Plan, den amerikanischen Plan ausgearbeitet hat, das gesehen hat, hat er gesagt, pass auf, da brauchen wir uns nicht treffen. Bringt nichts. Und ist wieder gegangen. Und Zelensky saß allein in Ankara. Was machst du da gerade?
Ich lese dir gleich was vor.
Okay.
Achso, ich höre zu
ich
und
denke, du guckst du da die ganze
nein,
Zeit.
Nein, 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 ich habe hier einen Post, der genau das beschreibt, was du da gerade erklärst. Ja, ich wollte das nur dann ergänzend einführen. Ja.
Also so der Punkt ist, und jetzt komme ich noch kurz, um das zu erklären. Oder willst du erst den Post machen oder wollen wir erst auf den Inhalt des Plans eingehen?
Nee, gehen wir auf den Inhalt, ja.
Also Inhalt. Nach dem, was bekannt ist aktuell, das kam alles in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, fordern die USA, die Krim und der Donbass gehen an Russland. Die Ukraine zieht sich aus dem Donbass zurück. Saporoje, Cherson, da ist noch Fragezeichen. Da könnte es Gebietstausch geben, wobei ich vermute eher, die Russen werden dann die Gebiete, die sie im Norden bei Kharkov und Sumy haben, dann tauschen. Aber egal. Also die Ukraine zieht sich aus dem Donbass zurück. Und die USA und andere Länder erkennen den Donbass und die Krim als russisch an.
Oh, großer Punkt.
Großer Punkt. Ganz wichtig. Andere Länder auch. Also nach dem Motto, ihr Europäer müsst jetzt. Die Europäer kotzen übrigens im Strahl. Wenn du die Nachrichten anguckst, die kotzen im Strahl. Die waren nicht informiert und so weiter. Die sind völlig außen vor. So, das war das Erste. Zweitens, die ukrainische Armee halbieren. Steht da auch drin. Außerdem keine Langstreckenwaffe für die ukrainische Armee. Also alles die russischen Forderungen. Ne, die Grenzen anerkennen, damit der Konflikt aus der Welt ist, ein für alle Mal.
Ja.
Ukrainische Armee halbieren ist Entmilitarisierung. Dann steht da ausdrücklich drin, der Plan sieht auch keine ausländischen Truppen in der Ukraine vor.
Also nichts NATO-Truppen oder UNO-Truppen?
Nichts NATO, nichts Koalition der Unwilligen.
Mhm.
So, und damit auch keine NATO. So, dann sieht der Plan vor, explizit, Wiedereinführung der russischen Sprache als offizielle Staatssprache, also als eine der, neben Ukrainisch, und Wiederherstellung der Rechte der russisch-orthodoxen Kirche, die in der Ukraine gejagt wird.
Das ist ja
das also komplett auch, ja, alles das, was das ist die Denazifizierung, von der die Russen reden.
Ja.
Das Ende der Unterdrückung der Minderheiten. Steht da auch drin. So, und dann gibt es sogar Medienberichte, die ganz klar sagen, ja, also die USA fordern jetzt, und wie gesagt, der Witkow hat sogar abgelehnt, mit Zelensky zu sprechen, als der meinte, er hat eine andere Idee. Und in den Medienberichten hieß es dann sogar, ja, also die USA haben jetzt gesagt, der Ball liegt bei Zelensky, wir warten auf eine Antwort. Da ist nichts mit Diskussion, Antwort. Und es wurde sogar schon gesagt, ja, und vor dem Hintergrund des Korruptionsskandals erwarten wir, dass Zelensky kooperativ ist, weil er ist ja gerade geschwächt. Des Korruptionsskandals, den die USA selber losgetreten haben.
Okay.
So, das ist also das, worum es ungefähr geht. Und dann, kleine Kirsche auf der Torte, hat auch noch angekündigt, Keith Kellogg, das ist ja der zweite Sondergesandte für Russland-Ukraine. Ne, das gab ja Witkow und Kellogg, und dann haben die Russen gesagt, Kellogg brauchen wir nicht, das ist ein 80-jähriger NATO-Kaltkrieger-Hardcore-Mann, der findet Russland scheiße, brauchen wir hier gar nicht reden, bringt nichts. Und dann durfte Kellogg immer nach Kiew fahren, mit den Ukrainern reden, weil die findet er toll, und Witkow hat in Moskau die richtigen Gespräche geführt.
Okay.
Und jetzt hat Kellogg verkündet, ja, also zum Januar tritt er zurück.
Wow.
Das ist so richtig so, das ganze Programm.
Boah, da ist Musik drin.
Da ist Musik drin. Also als ich das gestern gesehen habe, darum bin ich auch wieder so auf heute, ich habe das gestern, die Nachrichten kamen so abends und dann ging es die Nacht durch und ich habe dann irgendwann um 4 angefangen, als die Nachrichten aufhörten, den Artikel zu schreiben und habe dann mit einem drum und dran bis morgens um 7 hier gesessen, um den Artikel morgens rauszuhauen. Entsprechend bin ich heute wieder durch den Wind, aber ist egal, ihr kennt mich ja, so sehe ich immer aus. So, also, na, jetzt sagen sie alle, darüber hat gesoffen. Nein, darüber hat geschrieben. Scheiße, ich würde ja gern. Also auf jeden Fall.
Diesmal nicht gesoffen. Nein.
Das ist die Geschichte. Ja, und jetzt kommst du.
Ja, ich habe mal wieder von Gerald Markel was gelesen gestern. Und der schreibt, Breaking, die ukrainische Junta kollabiert. Junta, Drei der engsten Vertrauten des Schneekönigs sind nach Israel geflüchtet. Der ehemalige Verteidigungsminister und mächtige Chef des Strategierates sitzt in den USA und weigert sich zurückzukehren. Die Energieministerin, die ihren Posten als Geliebte des Vorgängers wahrscheinlich nur mit geschlossenen Augen errungen hat, macht es Umarov nach und flieht außer Landes, wahrscheinlich nach London. Und ob der Justizminister noch da ist und in der Kiewer Datscha seine Koffer mit eurem Steuergeld vollstopft oder schon über der Grenze auf der Suche nach Asyl ist, das ist zur Stunde noch nicht klar. Übrigens, der kleine Schneekönig mit den hohen Absätzen fliegt seit ein paar Tagen kreuz und quer durch Europa. Ob Selenskyj überhaupt noch zurückkommt, hängt unter anderem davon ab, wann und wo das nächste Desaster an der kollabierenden Front passiert. Es endet sogar schneller, als ich dachte, G.M.
Ja, das ist das, worauf wir jetzt gleich noch kommen. Das hat jetzt bei der Schnelldurchlauf, jetzt erklären wir das mal alles, was das bedeutet.
Ja.
Das ist nämlich dann, was ist passiert? Das ist nämlich genau der nächste Artikel, den wir hier haben. Ergebnis der NABU-Ermittlung. Also, was ist passiert? Das NABU hat letzte Woche, wir hatten das, diesen Korruptionsskandal rausgehauen. Am Montag haben sie angefangen. Die deutschen Medien haben erst am Mittwoch berichtet, weil sie so schockiert waren. In dem Korruptionsskandal geht es darum, dass das NABU, USA kontrolliert, immer wieder dran denken, am Montag angefangen, Atombänder rauszuballern, die es in der Wohnung eines gewissen Timur Mindic aufgenommen hat. Mhm. 1000 Stunden Gespräch wollen sie haben, in denen besprochen wurde, wie diese ganze Clique Geld klaut. Also konkret geht es um zwei Themen bisher. Es geht einmal um den Energiesektor, wo sie 100 Millionen Dollar geklaut haben, mindestens, indem sie westliche Hilfsgelder, eigenes Geld hat die Ukraine ja nicht, die zum Schutz, zur Reparatur der Energieinfrastruktur da waren, einfach geklaut haben. Fingierte Rechnung gestellt, überteuerte Rechnung gestellt, Sachen in Rechnung gestellt, die gebaut werden und so weiter. Außerdem ging es um den Verteidigungssektor, wo es konkret darum ging, dass, also was jetzt erwähnt wird, ist einmal Flamingo, die ukrainische Rakete, die angebliche, die ja bisher irgendwie, die hat Selenskyj im August mit großem Tamtam angekündigt, ist immer noch keine geflogen. Auch da, auf der Sache sitzt Mindic. Mindic ist ein alter Kumpel von Selenskyj, war schon in seiner Zeit als Komiker mit beteiligt an einer Produktionsfirma und hat eine eigene Castingfirma. Castingfirma, die dann für Selenskyjs Projekte immer die Leute gecastet hat. Das ist Mindic. In dessen Wohnung waren die Gespräche. Und Mindics Firma, die Castingfirma Firepoint, ist heute, so ein Zufall, der größte Produzent von Drohnen für die Ukraine. Ja. Über die Hälfte des ukrainischen Budgets für Drohnen geht an Firepoint, also an Selenskyj-Kumpel. Außerdem hat Firepoint, die Casting-Agentur, die hochmoderne, supergeile ukrainische Langstreckenrakete Flamingo entwickelt. Für viel Geld. Die Rakete ist noch nicht geflogen, aber das Geld ist weg. Mhm. Ob da eine Rakete ist, wissen wir gar nicht. Und wenn da eine ist, ist es offensichtlich eine Kopie einer britischen Rakete. Da gibt es schon Theorien. Also da ist nichts entwickelt worden. Also das ist die Geschichte. So, jetzt kommen die ersten Bänder raus. Immer so schnipschenweise. Ja, also nicht so alles auf dem Schlag. Nach dem Motto, Selenskyj bist ja nicht, sondern so schnippchenweise. Ne? NABU sagt, Selenskyj, wir haben da was, auch du bist drauf, wir zeigen mal ein bisschen was. Sei nett wieder. Sei gehorsam, sonst bopp. Ne? So. Das hauen die tagelang raus und dann passiert es. Also, ne, der Mindic selber ist geflohen, der hat also einen Tipp gekriegt und ist ein paar Stunden vor den Durchsuchungen, die da durchgeführt wurden in seiner und anderer Wohnung, ist er aus der Ukraine geflohen, der ist weg.
Der konnte aber auch über die Grenze gehen, ohne dass ihn jemand da aufhält, ne?
Ja, der Kumpel von Selenskyj, sondern nicht mehr. Mhm. Außerdem auch regulär, der ist, fahrt, ich glaube, 3, 4, 5 Kinder, weiß ich nicht. Ab 3 Kindern bist du vom Wehrdienst ausgenommen in der Ukraine. Also hast du auch Ausreisemöglichkeit. Mhm. Der darf sogar. So, der ist weg. Vermutlich in Israel, weil er hat auch israelischen Pass. Aber genau wissen tut's keiner. Der ist weg. Umarov wurde uns präsentiert, da war ja zuerst dieser, wie hieß der andere noch? Weiß ich gar nicht mehr. Also der war dieser Resnikov. Da war da dieser Verteidigungsminister mit ganz viel Korruption, der ist dann wegen Korruption zurückgetreten. Dann kam Umarov, übrigens nicht mal in Ukraine, sondern Krim-Tatare, der mit der Ukraine eigentlich nichts am Hut hat. Der wurde dann eingesetzt und die Westmedien haben gefeiert. Endlich einer, der die Korruption bekämpft. Umarov ist so unkorrupt, hurra, endlich ein guter Mann und so, oh, gut. So. Nee, überhaupt nicht. In dem Skandal geht es zum Beispiel darum, das ist schon veröffentlicht, dass Mindic einfach gesagt, pass mal auf, bestell mal diese Schutzwesten für unsere Armee. So, die sind zwar scheiße und taugen nichts, aber die können wir überteuert kaufen, bestellen. Umarov alles mitgemacht. Umarov hat 9 teure Luxusimmobilien in den USA. Wie das wohl? Das kam auch vor kurzem raus. Und ja, Umarov ist auch weg. Also der war zunächst in den USA, da hat er sich übrigens den russischen Friedensplan, also den amerikanischen Friedensplan, den pro-russischen übergeben lassen. Und sollte eigentlich zurück in die Ukraine, aber irgendwie ist er nicht da. Dann ist er mit Selenskyj wahrscheinlich nach Türkei geflogen zum Verhandeln, wo ja nichts verhandelt wurde, weil Witkow gesagt hat, mit euch rede ich nicht. Mhm. Und jetzt, ja, weiß keiner so genau, wo der ist. Der soll angeblich jetzt zurück in die Ukraine kommen. Alles wartet. Kommt er oder kommt er nicht? Der war Verteidigungsminister, ist dann Chef des Sicherheitsrates geworden, der Ukraine. So, der ist weg. Dann, was der Kollege erwähnt hat, der Minister, Galuschenko und die andere, weiß gar nicht, wie die heißt. Galuschenko war Energieminister, also der hat die ganze Energiegeschichte beaufsichtigt, wo da die Gelder geklaut würden. Der saß da auch fröhlich mit in der Wohnung, hat das mitbesprochen. Der hat eine Affäre mit seiner jungen Mitarbeiterin gehabt. Er wurde dann jetzt gerade Justizminister und diese junge Mitarbeiterin, weil sie offensichtlich gewisse Qualitäten hat, wurde neue Energieministerin. Das sind die, die jetzt auch weg sind. Und die wurden übrigens, die haben, das wurde in der Ukraine auch genüsslich veröffentlicht, die haben noch eine gemütliche Tete-a-Tete-Nacht verbracht im Janukowitschs Palast. Maidan, wir erinnern uns, da wurde er berichtet. Janukowitsch, der Präsident, hat so ein Luxusanwesen, so viel geklaut. Ist heute gesperrtes Regierungseigentum. Aber anscheinend machen die da Bunga-Bunga-Partys. So, weil da haben die nämlich übernachtet, die beiden, das Liebespaar. Ja, und die sind dann auch zurückgetreten worden. Wo die sind, weiß auch keiner so ganz genau. Dann haben wir weiter. Präsidentenberater oder Präsidentenbüroleiter Yermak, der graue Kardinal der Ukraine. Alle sagen, der ist der graue Eminenz. Der ist der Mann, der in der Ukraine das Sagen hat, nicht Selenskyj. Der hat sich nämlich die ganzen Machtstrukturen geschaffen. Der kontrolliert das Land. Das ist Selenskyjs Büroleiter, Andrei Yermak. Ist auch auf allen Fotos immer zu sehen. Der ist auch weg. Der ist mit Selenskyj unterwegs und ist dann jetzt noch weiter unterwegs nach London und weiß ich was. Also ob der zurückkommt, weiß auch noch keiner so genau. Ja, und so weiter. Also
wird Selenskyj zurückkommen? Ist er schon da?
Das weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also in der Ukraine ist jedenfalls Theater. Also es sind noch ein paar verhaftet worden. Also ein paar Leute sind weg von Energoatom, also von der ukrainischen Energiegesellschaft. Die sind alle verhaftet worden. Die haben keine Tipps gekriegt. Die sind alle im Bau. Aber die ganzen Buddies von Selenskyj, ne, also das eine ist die Struktur der Behörden, wo die alten Leute eingedient sitzen, also die Energiefirmen zum Beispiel, staatlich alles, die haben sie eingecasht, aber Selenskyjs Leute, Yermak, Mindic, Umerov und so weiter, die sind alle irgendwo unterwegs. Keiner weiß wo. Ob Selenskyj zurückkommt, mal gucken, aber in der Rada ist Theater, also die Meldungen aus der Rada sind ganz wild, da heißt es jetzt, im Grunde wollen sie die ganze Regierung absetzen, sie wollen Yermak feuern, Yermak geht schon allen in der Ukraine auf den Sack. Wenn sie Yermak feuern, ist Selenskyj entmachtet. Die ganzen Machtstrukturen in der Ukraine, das läuft alles über Yermak. Wenn der weg ist, sitzt Selenskyj auf dem Trockenen. Also da ist richtig Theater in der Ukraine. Und Selenskyj fliegt währenddessen durch Europa die ganze Woche und lässt sich von allen umarmen, so Macron und so. Mhm,
Hat doch also jetzt völlig auch vor kurzem noch die abenteuerlichsten Verträge gemacht, also mit den Schweden der Kauf von so und so vielen Kampfflugzeugen Saab Gripen und dann gibt's jetzt ein Übereinkommen, dass die Franzosen 100 Rafale-Jäger Flugzeuge liefern wollen in den nächsten Jahren. Also da wird getan, wie wenn jetzt da ganz groß die Ukraine nochmal aufgerüstet wird gegen das russische Imperium da. Also und eigentlich ist das alles nur eine Luftnummer oder sehe ich das richtig?
Alles Luftnummer. Also auch das habe ich mir angeguckt. Als Selenskyj in Paris war, gab es einige konkrete Entscheidungen. Das ging so um zivile Sachen und das war nicht viel Geld. Und da war auch die Finanzierung geregelt. Alles andere, was Selenskyj jetzt so in den letzten Tagen so pressewirksam gemacht hat, mit Rafale-Jägern und Schweden, und alles Absichtserklärung. Finanzierung nicht geklärt, keine Details, Absichtserklärung.
Tolle Bilder für die Presse.
Super. Ja. Zumal die Rafale-Geschichte ist eh Schwachsinn. Frankreich hat gar nicht die Produktionskapazitäten, die Dinger zu bauen in der Zeit.
Bräuchten sie das
alles
selber.
Nur für die Kameras.
Das bräuchten alles sie nur selber, ja, das ganze Kontingent.
Ja. Ja, also, und vor allem, jetzt kommt ja der Witz, wenn das kommt, da kommen wir nachher auch noch hin. Frankreich hat ja kein Geld dafür, Frankreich ist pleite. Wer soll die Rafale-Jäger bezahlen? Die Ukraine? Hat die ja auch pleite, blöd. Warte mal, die EU hat ja auch kein Geld, scheiße. Die russischen Vermögenswerte, geil, da kommen wir gleich noch drauf. Das Thema kommt später. Mhm. Also ne, das soll alles aus den russischen Vermögenswerten bezahlt werden. Also die jonglieren mit Kriegsmaterial, das sie in der Zeit gar nicht produzieren können in den Fristen, dass sie für Gelder bezahlen wollen, die sie nicht haben. Aber für die Kameras ist toll.
Mit Geldern, die sie dann...
Nicht haben, die sie klauen müssen erst. Mhm. Also für die Kamera toll, aber de facto null. Alles nur heiße Luft.
Ja, sehr spannend.
Mach mal, pass auf, ich bin gerade mal am Gucken, weil das jetzt passt. Gehen wir mal, ja, dann gehen wir weiter, ziehen mal einen Artikel. Mach mal. Ja.
Das Liebespaar.
Warum Europa, ziehen wir mal ein bisschen vor, den Spiegel machen wir später. Mhm. Ziehen wir mal vor, warum die Europäer Selenskyj so mit offenen Armen empfangen. Mhm. Weil da steht das alles drin. Das ist ein Artikel, habe ich auch übersetzt. Also die Russen, russische Journalisten machen ja Journalistenarbeit, im Gegensatz zu Spiegel und Co. Ne, da hast du hier einen Artikel, der das alles genau erklärt. Sie haben die Kohle nicht im, ne, also zum Beispiel, also hier ist es, ne, das Beispiel, wie Macron, ich lese jetzt vor, wie Macron auf einer Pressekonferenz bekannt gab, also mit Zelensky, erhält die Ukraine im Rahmen des bis 2035 laufenden Abkommens 100 Rafale-Kampfjets mit voller Bewaffnung sowie Luftverteidigungssysteme der neuesten Generation und weitere Waffensysteme. 2035, hallo? Was hat das mit dem Krieg zu tun? Zelensky ergänzte das Hilfspaket und fasste leistungsfähige französische Radargerichte, 8 SAMP-T-Luftverteidigungssysteme, 6 Startrampen, Luft-Luft-Raketen und Lenkbomben. Zusätzlich sollen 55 Elektroloko, jetzt kommt der Teil, ne? Also das ist das alles, was jetzt, was sie bis 2035 irgendwann mal Absichtserklärung, Geld haben wir gar nicht, aber irgendwie. Jetzt kommt der spannende Teil. Zusätzlich sollen 55 Elektrolokomotiven im Wert von 475 Millionen Euro angeschafft werden.
Elektrolokomotiven.
Finanziert, und hier ist die Finanzierung klar. Finanziert von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung und der Weltbank. Also so die Lokomotiven, die 55, da wissen sie, wie sie es bezahlen sollen. Die ganzen Waffen nicht. Mhm. So, und der Punkt ist einfach, es ist letztendlich, also der Autor der russischen News, auch kein Blatt mehr vom Mund, das heißt, die EU ist Mafia. Sie haben Zelensky an den Eiern, er ist voll von ihnen abhängig, die Amerikaner machen Druck wegen dieser NABU-Geschichte. Und die Einzigen, die Zelensky noch halten, sind die Europäer.
Ja, die hängen ja selber, sobald Zelensky fällt, ist das ganze europäische Kriegsgeschrei letztendlich dann auch.
Ja, da kommt dann neuer. Der Punkt ist, ich habe auch Medvedchuk gefragt in dem Interview, ne, was ist jetzt? Hauen Sie Zelensky weg oder nicht? Er sagt dann, nee. Die haben ihn an den Eiern. Ein lenkbarer Zelensky ist viel besser als ein weggehauener und dann kommt ein neuer, von dem keiner weiß, wie man den wieder lenken soll. Mhm. Die haben Zelensky und Igor, die quetschen alle nur sein Gemächt.
Oh, bitte keine seinen Bilder.
ja, aber es ist so. Der Typ, der kann einem fast leid tun. Also der von allen Seiten, der hat nichts mehr zu sagen. In der Ukraine brennt die Luft. Wenn die Unterstützung aus dem Westen nicht wäre, wäre der weg. Und der Westen sagt ihm, was er zu tun hat. Und leider hat der Westen zwei Seiten, Europa und USA, und die sagen gerade unterschiedliche Sachen. Das war doof.
Dann aber zurück zu diesem Spiegelartikel. Das, was du jetzt berichtet hast, bekommt die Welt irgendwie mit. Ne? So, also da wird schon drüber berichtet. Also im
Ausland. Sieht die ganze Welt außer eure Medien.
Außer?
Das sieht die ganze Welt außer euren Medien, ja.
Bei uns liest man andere Dinge. Kannst du das übersetzen, was man liest in den deutschen Leitmedien?
Das wisst ihr doch besser als ich. Ihr seht ja oder hört ja das Radio den ganzen Tag. Der Witz ist, der Skandal macht weltweit Schlagzeilen. Ganz große. Bei euch nicht. Bei euch wird dann gesagt, ja, wie gesagt, die haben ja zwei Tage gebraucht. Das war ja lustig. Die Veröffentlichung fing am Montagmorgen an. Am Mittwochmorgen hat der Spiegel erst angefangen zu berichten. Die haben zwei Tage gebraucht, sich zu überlegen, wie verkaufen wir das jetzt wieder? Sie hätten einfach die Wahrheit berichten können, wäre nicht so schwer gewesen. Aber geht nicht, passt nicht ins Bild. Mhm. Also haben sie zwei Tage überlegt. Und dann kam die Sprachregelung und die hörst du in Brüssel, in Berlin, in Paris, in allen Medien und so weiter. Auch von den Politikern. Also die Korruption der Ukraine ist schon ein Problem, ja. Also wir fordern jetzt wirklich mal Herrn Zelensky auch da was zu tun.
Ach so.
Hast du es nicht von Merz gehört? Ich habe Herrn Zelensky schon zweimal darauf hingewiesen, dass die Korruption ernsthafter bekämpft werden muss. Also alle so jetzt, ja, also die Ukrainer klauen alle, aber Zelensky nicht. Der ist ganz lieb, da muss der endlich mal gegen vorgehen. Und überhaupt, der ist so beschäftigt mit dem Krieg, das können wir auch verstehen. Aber bitte, bitte tu doch mal was gegen die Korruption, mit der du nichts zu tun hast, Zelensky. Der Spiegel hat, Christian Esch vom Spiegel, der war früher Chef des Moskauer Büros, so einer der ganz großen, wirklich komischen Figuren beim Spiegel, hat dann so zwei Artikel rausgehauen an einem Tag. Das ist für einen Spiegelarbeiter echt viel. Hat zwei Artikel rausgehauen an einem Tag über die Geschichte, das war am Mittwoch jetzt, gestern, Freitag, wie die Sendung kommt, vorgestern, in denen er zweimal erklärt hat, also niemand käme ja auf die, niemand würde Zelensky vorwerfen, dass der sich persönlich bereichert hat. Der ist nur so, also dass der vollkommen mit dem Krieg und der Verteidigungsfähigkeit der Ukraine beschäftigt. Das, also, ne, aber ja, da hat er jetzt müsste er sich auch wirklich mal kümmern.
Naja, deren persönliches Schicksal hängt also, ja auch am Schicksal von
Zelensky. Das ist das, was er euch jetzt...
oder? Wenn
Was?
Zelensky, das Schicksal von den Leuten, die jetzt so wohlwollend berichten, ist ja auch mehr oder weniger mit der Personalie Zelensky verknüpft, wenn rauskommt, dass das eigentlich der gleiche Betrüger ist wie alle anderen auch, korrupt bis obenhin, gerade mit seinem Geschäftspartner und was da alles geht mit dieser Firepoint-Geschichte und so weiter, wenn rauskommt, dass man den Falschen hier mit hunderten Milliarden Steuergeldern unterstützt hat, kommt ja auch nicht so gut, ne?
Ja, das ist ja das, was ich, seit wie vielen Monaten sage ich das jetzt? Seit Anfang des Jahres, glaube ich. Immer auf die Frage, wann geht's zu Ende, habe ich immer gesagt, frag Brüssel. Die Europäer haben keine Wahl, als weiterzumachen. Wenn die Sache platzt, dann sind die alle im Arsch. Sorry. Dann kommen die ganzen Wähler und sagen, okay, ja, wir haben ja verstanden, Russland ist böse und dafür müssen wir den Gürtel enger schneiden. Renten weniger, Sozialprogramme eindampfen, Wirtschaft in den Arsch, Schulden aufnehmen, verstehen wir. Russland ist doof, machen wir. Aber jetzt hat es nicht geklappt. Wo ist unser Geld?
Was würde das
Papa, das
bedeuten?
Geld ist geklaut. So. Uschi. Emanuel. Friedrich. Olaf. Hallo, wo ist unser Geld? Geklaut. Warum ist es rübergeschickt? Ohne Kontrolle.
Jetzt mal fiktiv die Frage, was wäre, wenn jetzt die Ukraine und Russland übereinkommen? Wir stoppen das Ganze, keine Kampfhandlungen mehr, Donbass und Krim wird anerkannt. Halbes Militär nur noch, keine Langstreckenwaffen, also all diese Ziele werden umgesetzt. Und was machen dann die Europäer? Trotzdem aufrüsten, trotzdem weiter kriegstrommeln, trotzdem weiter die Bevölkerung auf die drohende russische Invasion einstellen. Wie soll
Ja,
das
das
dann
werden sie
laufen dann?
versuchen wollen, aber da wird Trump in die Parade fahren. Weil also es wurde sogar berichtet, ausdrücklich, die Ukraine geht auf all diese Dinge ein, unter anderem im Gegenzug für Sicherheitsgarantien der USA für die Ukraine und Europa. Das ist, mit anderen Worten übersetzt, ein nächster Punkt, den Russland gefordert hat. Wir erinnern uns, Dezember 21, kurz vor der Eskalation, Russlands letzter Versuch, das zu entschärfen. Russland schickt Vertragsvorschläge an NATO und USA für gegenseitige Sicherheitsgarantien. Ja, also Abrüstung. Atomwaffen weg aus Europa. Grenze NATO-Ukraine, NATO-Russland entmilitarisieren. Also sprich, keine Manöver fahren, keine Truppen hinfahren, sondern also Entspannung. Das haben die Russen damals vorgeschlagen, haben ja Ende Januar NATO und USA arrogant gesagt, Ende Januar 22, nur mit dir reden wir nicht. Die haben nicht mal Nein gesagt, wir verhandeln, sondern die haben gesagt, wir verhandeln darüber nicht mal. Und dann ist ja das passiert, was passieren musste im Februar 22. So. Und wenn Trump das jetzt so sagt, dann scheint er die russische Idee geschluckt zu haben, wieder ein Sicherheitssystem in Europa mit Russland aufzubauen. Ein G, ne? Also so. Die Europäer kotzen im Strahl. Weil jetzt haben sie die Wahl, sich komplett gegen die USA zu stellen und dann ganz, ganz alleine zu sein. Ganz, ganz, ganz alleine. Mit der Ukraine, dem was davon überbleibt, gegen Russland, gegen China, gegen die USA. Oder aber sie knicken ein und sagen, okay, ja gut, nee, dann wir erkennen jetzt Krim und Donbass an und wir schicken keine Truppen in die Ukraine und außerdem machen wir jetzt mit Russland nettes gemeinsames Sicherheitssystem in Europa. Ja, das möchte ich sehen, wie Merz, von der Leyen und Macron das erklären. Können sie nicht. Die werden von den Wählern gesteinigt. So, das heißt, die Europäer haben ein Riesenproblem.
Wir sind schon beim Thema Finanzierung dieser ganzen Geschichte und du hast auch einen Artikel geschrieben über den versuchten Diebstahl der russischen Vermögenswerte. Ja, wer ist jetzt da ganz vorne mit dabei? Ursula von der Leyen ist ja klar, ne? Also
Ja, die
das
logisch,
ist
die ist immer
ja.
vorne drin.
Ist ja ihr feuchter Traum, dass da jetzt endlich der Geldregen fließt und sie dann alles umsetzen kann, was sie sich so vorstellt. Aber wer steckt da noch damit drin?
Also zunächst mal, fangen wir mal mit dem, wer dagegen ist. Also das ist auch wieder der Artikel. Ich habe diese Woche wirklich, weil ich auch so geschafft war, habe ich wenig selber geschrieben. Es sind viele Übersetzungen jetzt aus dem Russischen, aber das sind alles Sachen, die wollte ich so schreiben. Dann habe ich mich hingesetzt, habe gesagt, das gibt schon Artikel, komm, übersetze ich, bevor ich selber das Gleiche schreibe. Also zunächst mal muss man festhalten, wir haben es oft gehabt, Euroclear. Euroclear ist die Stelle, wo das russische Geld liegt. Euroclear ist eine Clearingstelle in Belgien. Die haben die russischen Milliarden eingefroren. Es müsste also, wenn die das Geld einziehen wollen, die Idee ist ja jetzt, das Geld zu nehmen, um einen Reparationskredit, ich möchte schon wieder rauchen, einen Reparationskredit für die Ukraine zu finanzieren. Und Dazu müsste Euroclear das beschlagnahmen, das müsste die belgische Regierung anordnen. Finden die beide nicht gut. Euroclear hat offen gewarnt, dass das die ganze Eurozone destabilisieren könnte, weil dann auch die Chinesen und wer noch alles sein Geld abzieht, wenn sein Geld nicht mehr sicher ist.
Vertrauensbruch.
Also auch Euroclear hat gewarnt, geht gar nicht.
Ja.
Die belgische Regierung sagt, ja, also wir könnten das ja vielleicht machen. Nur dann werden die Russen, und die werden Recht bekommen, auf Gerichten in der ganzen Welt belgische Vermögen einklagen und einziehen, weil wir das Geld geklaut haben. Mhm. Also wir machen das gerne, liebe europäische Freunde, wenn ihr alle uns einen netten Zettel unterschreibt, dass wir alle gemeinsam und unbegrenzt für diese Geschichte haften.
Und nicht nur die Belgier.
Genau.
Ja.
Und da haben die anderen Europäer jetzt immer gesagt, so gut ist die Idee auch nicht. Also einziehen ja, aber bitte Belgien alleine.
Die Idee ist gut, wenn es nur Belgien trifft.
Genau, also ne, auch wieder so Mafia-Methode. Ne? Mach mal. Also das heißt, da ist schon mal der erste Streich. Belgien stellt sich sehr quer. Wie gesagt, dann haben wir ansonsten, noch dagegen ist natürlich Orban, Fico. Also Orban ganz besonders, nachdem der Korruptionsskandal bekannt ist in der Ukraine, sagt Orban aus Ungarn kein Geld, kein Cent, kein gar nichts mehr. Und Brüssel, wach auf, wo schickst du dein Geld hin? Und dann gibt es noch ein paar, die eben dafür sind. Also ne, die Deutschen finden die Idee voll gut, natürlich nicht mit Unterschrift für Belgien, aber das Geld klauen. Und noch ein paar andere auch. Also es ist, wie gesagt, Chaos. Die Europäer brauchen die Kohle. Und ich erkläre es nochmal, warum. Es gibt kein Geld mehr. Die Ukraine, die Finanzierung der Ukraine ist ab Anfang 26 nicht mehr gegeben. Es ist dringend. Die Ukraine ist nackt. Die braucht dringend Geld. Und zwar ist die Rede von von 60 bis 100 Milliarden für das nächste Jahr. Und die Ukraine braucht es schnell. Ihr Geld geht zu Ende. Die USA geben nichts mehr. Trump sagt ja immer ganz stolz, wir bezahlen nichts mehr, wir verdienen Geld. Die NATO kauft Waffen, damit können wir leben. Die EU-Staaten sind überschuldet. Frankreich kriegt seinen Haushalt nicht hin, Belgien kriegt seinen, also die meisten EU-Staaten sind überschuldet. Frankreich hat Kennzahlen wie Griechenland 2008. Eigentlich ist Frankreich pleite. Die Deutschen hätten zwar noch Geld, aber Friedrich Merz sorgt hier dafür, dass die Deutschen demnächst auch in der Situation sind wie Frankreich, indem er die ganzen Schulden aufnimmt. Die EU hat kein Geld, der EU-Haushalt ist verbraten. Eigene Schulden darf die EU nur aufnehmen mit Erlaubnis der Mitgliedstaaten. Da werden so gewisse Leute wie Orban sagen, seid ihr nicht ganz dicht. So, das heißt, die EU hat auch kein Geld. Es ist kein Geld da. Die EU-Kommission wollte zuerst diesen Reparationskredit, hat nicht geklappt wegen den Belgiern. Dann wollte die EU-Kommission sagen, okay, pass auf, da haben wir zwei andere Möglichkeiten. Wir nehmen als EU gemeinsame Schulden auf, für die natürlich alle als Mitgliedstaaten haftet. So Leute wie Orban und so sagen, nicht so gut. Finden wir doof. Mhm. Ja, dann sagt die EU, haben wir noch eine Möglichkeit. Ihr EU-Staat nehmt alle das Geld einzeln auf und sie sammelt es und gebt es nach Kiew. Und dann sagen so Länder wie Frankreich, ja, wir haben eh schon kein Geld. Es ist kein Geld da. Sie brauchen die russische Kohle. Sonst ist die Ukraine im Februar, März pleite. Und zwar richtig pleite. Mhm. Nackt. Ende. Und jetzt gehen wir zum nächsten Artikel, weil jetzt kommt
danke,
ein Witz.
Ja, ich wollte es gerade sagen, danke für die Überleitung. Ja.
Ja. Das ist fast schon Monologsendung heute, aber man merkt, ich habe wieder ein bisschen Zeitdruck auch. Ist leider so. Das wird auch nächste Woche nicht besser. Ab Dezember ist wieder, wenn der November vorbei ist, ab Dezember wird wieder alles gut. Dann gibt es auch wieder mehr Artikel, dann gibt es auch wieder mehr Tacheles. Ist dir eigentlich aufgefallen? Das ist so eine Geschichte, weißt du, wo ich auch mir, als ich es gesehen habe, auch wieder dieser Artikel, auch der ist wieder eine TASS-Übersetzung, wenn du runterkommst. Es geht also um eine Übersetzung. Und als ich die gelesen habe, den Artikel, habe ich gedacht, warum sind wir alle so blind und blöd? Mal kurz die Chronologie, nur dass du verstehst, worum es geht. Du wirst gleich wieder lachen. 23. September. Friedrich Merz schreibt seinen wichtigen Artikel in der Financial Times. Mit der Idee, wir müssen die russischen Gelder ja nicht wirklich klauen, wir können ja einen Trick anwenden, wir nehmen das Geld nur als Sicherheit für einen Reparationskredit, den wir an Kiew geben, 140 Milliarden Euro, dann ist die Finanzierung der Ukraine gerettet. Und die Russen zahlen super. Hatte, 23. September. Es war natürlich klar, dass das nicht einfach wird. Am 25. September kam dieser Hype um die Drohnen in Kopenhagen und Oslo. Mhm. Ein Schelm, wer da einen Zusammenhang sieht. Wir erinnern uns, an den Drohnengeschichten ist nichts dran. Ne? Viele Drohnenmeldungen haben sie als falsch herausgestellt, die Piloten waren keine Russen. Aber seit 25. September werdet ihr in Europa genervt mit Drohnensichtungen. gab es jedes Jahr zu Tausenden, hat nie einen interessiert. Jetzt ist jede Drohne, die irgendwo fliegt, Russland. Und ganz wichtig, als die Belgier, also der zeitliche Zusammenhang ist völlig klar. Das geht darum, die wollen Druck machen, dass diese Geschichte mit dem Kooperationskredit durchkommt. Jetzt hat Belgien sich quergestellt. Checkt die Medienberichte, Freunde. In letzter Zeit fliegen so viele Drohnen über Objekte in Belgien, so viel kannst du gar nicht gucken. Ja, und der belgische Verteidigungsminister, ich weiß nicht, was der raucht, ist ja der lauteste, der schreit, wir müssen jetzt und die Drohnen und überhaupt und wir müssen handeln. Ne? Ja, die Drohnen, die es immer gab und die immer von Hobbypiloten überall geflogen wurden, sind jetzt plötzlich alle russisch, um den Hype herzustellen und den Druck zu machen, um diese russischen Gelder zu klauen.
Weil sonst Ukraine Blackout.
Das ist Ukraine platt. So, und nun, jetzt wieder das große Bild. Ja, jetzt kommen sie da nicht wirklich voran, das ist schon schlimm genug. Und jetzt kommen auch noch die dusseligen USA um die Ecke und schicken das NABU los, das Tonaufnahmen veröffentlicht, indem man hören kann, wie diese Gelder geklaut werden. Dann werden die in Brüssel sich nicht gefreut haben drüber. Also, es ist gerade eine richtig geile Zeit. Ich bin jetzt noch eine Woche unterwegs wieder und ich weiß also schon wieder, dass werde ich auch nicht schlafen, weil ich habe tagsüber ja die Dinge, die ich erledigen muss und ich glaube, es könnten interessante Tage werden, wenn ich wieder die Nächte durchschreiben. Ist total stark.
Also der unbedingte Kriegswille der EU wird auch im nächsten Artikel sichtbar. Da geht es um ein Husarenstück, eigentlich James Bond-mäßig. Das ist dann schon wirklich filmreif. Die ukrainischen Geheimdienste haben nämlich versucht, eine russische Besatzung sozusagen einen Vorfall zu inszenieren, der dann natürlich das Ganze weiter hoch eskaliert hätte. Wer hat da wann was genau gemacht? Das klingt ja wirklich schon nach James Bond-mäßig. Kannst dich erinnern an die ersten
ja,
Filme, wo sie dann irgendwelche Offiziere quasi dazu bewogen haben, diese Langstreckenbomber mit den Atomwaffen, die sind dann irgendwo im Meer gelandet und dann hat man diese Waffen genommen, um damit zu erpressen und all diese Dinge. Das ist ja schon lange da angelehnt gewesen früher.
Ja, nee, hier ist die Geschichte anders. Hier ist die Geschichte anders. Die Ukraine versucht ja schon länger, russische Piloten abzuwerben. Also über Messenger zu kontaktieren, dass die irgendwie mit ihrem Hubschrauber, die ihrem Flugzeug überlaufen. Da gab ja auch mal einen erfolgreichen Fall, wo ein Pilot übergelaufen ist, Hubschrauberpilot. Den haben sie dann in der Ukraine gefeiert, kriegt er auch irgendeinen europäischen Pass, ist nach Spanien gegangen, hat da gelebt und wurde dann mit 6 Schüssen hingerichtet auf offener Straße. Die Russen bestreiten noch nicht, dass sie es waren.
Aha.
Ja, es wird die Russen, der russische Geheimdienst bestreitet nicht, dass das war.
Okay.
Die russischen, also sie sagen gar nichts dazu, aber alle russischen Politiker von ganz oben bis ganz unten sagen, durch die Soldaten verdient.
Okay.
Also widerspricht keiner. Also das ist die klare Aussage, wer das Land so verrät, der überlebt das nicht. Egal. Die Ukrainer gab ja auch einen Fall, wo sie es versucht haben, und dann haben die Ukrainer angegeben, wo die landen sollten, mit die russischen Piloten. Und an die Stelle haben die Russen dann aber statt den Piloten einfach Raketen geschickt und das alles weggebombt, das ganze Empfangskomitee. Also von daher, die Versuche gibt es ständig und nun gab es wieder einen. Die wollten also einen Piloten einer MiG-31 mit einer Kinjal-Rüberschallrakete überreden, überzulaufen. Der Pilot ist natürlich, als die Kontaktaufnahme war, direkt zu seinem Vorgesetzten gelaufen, zum Geheimdienst, hat gesagt, pass auf, hier ist das, was machen wir damit? Und dann haben die gesagt, fein, den Chat führst du jetzt weiter. Und dann haben sie weitergechattet, alles abgesprochen und ne, wie viele Millionen der kriegen soll und welchen Pass. Und dann haben die Ukrainer irgendwann auch schon offen gesagt, ja, pass mal auf, das ist überhaupt kein Thema. Unsere britischen Freunde vom Geheimnis geben noch eine Identität, du gehst nach Europa. Also völlig klar, wer dahinter steht, die Briten stehen dahinter. Hast du alle schwarz auf weiß in den Chats. Du musst mit der Maschine dann also mal abfliegen. Also ich mach's kurz, da könnte man noch mehr erzählen über den Co-Pilot, denn haben sie auch kontaktiert. Egal. Ich mach's kurz. Die Maschine sollte fliegen nach Rumänien und da landen. Die Rumänier wussten davon nichts. Warum nicht in der Ukraine landen?
Ja, weil das dann natürlich die große Schlagzeile gibt, ja. Russischer Jet in rumänischen Luftraum eingedrungen.
Die hätten den abgeschossen.
Ah. Die hätten den geopfert.
Das ist zumindest, also es gibt keinen Grund, ihn nach Rumänien zu schicken. Und die Rumänen haben mit Sicherheit keinen Bock, in den Krieg reingezogen zu werden. Den kannst du auch in der Westukraine landen lassen. Da musst du nicht nach Rumänien fliegen. Aber Rumänien ist NATO. Und jetzt stell dir vor, der britische und der ukrainische Geheimdienst machen so einen Deal. Und dann fliegt ein mit einer Hyperschallrakete bewaffneter russischer Kampfjet in Rumänien in den NATO-Luftraum. Der Pilot glaubt, er kriegt gleich Anweisungen, wo er landen soll. Und die Flugsicherung sagt, drehen Sie um, was sollen Sie hier? Und er sagt, ja, weiß ich nicht, ich soll hier irgendwo landen.
Wie ist die Nummer ausgegangen?
Ja, die Russen haben es dann irgendwann veröffentlicht. Also das, als wie gesagt, die haben mit den Kontakt, haben die Ukrainer kontaktiert hin und her, haben erstmal mitgespielt und gucken, wo es läuft. Ne, wenn das jetzt ein Land noch wie früher, früher haben sie die alle in die Ukraine gelotst. Wäre das wie früher Ukraine gewesen, hätten sie wahrscheinlich wieder das Empfangskomitee weggebombt und gut ist. Aber Rumänien ist eine andere Nummer. Und dann hat der Geheimdienst das veröffentlicht. Mit allem. Da ist also, die haben die ganzen Chatnachrichten veröffentlicht. Das sind Sprachnachrichten der ukrainischen Agenten. Was hier per Sprachnachricht, ist alles öffentlich. Ja. Und bei euch ist ja nicht so, dass jetzt jemand sagt, das ist russische Propaganda, das ist gelogen. Da könnte jetzt bei euch einer kommen und sagen, alles Quatsch. Bei euch wird es verschwiegen, weil es eben kein Quatsch ist. Eure Medien kein Wort darüber.
Wir haben es zwar schon ein paar Mal anklingen lassen, aber der unbedingte Wille zur Eskalation ist an allen Ecken und Enden zu erkennen. Und zwar seitens der Europäer.
Wieder. Warum? Weil sie sich hinstellen können und sagen, hat nicht geklappt.
Ja. Ein Krieg ist die einzige Überlegungsfähigkeit.
Was passiert mit einer von der Leyen und so weiter, wenn wirklich morgen Frieden ist, wenn die Leute anfangen, sich zu fragen, wo ist unser Geld, und wenn sie dann Parteien wählen, die wirklich was anderes wollen, und auch nur und einfach nur die Staatsanwälte von alleine lassen und sagen, untersuch mal. Wir dürfen ja nicht vergessen. Das ist auch wieder so ein Treppenwitz, ne? Wir hatten doch die Anklage von der Leyen in Brüssel. Oder war das, also irgendein Gericht da in Europa, Brüssel war das, glaube ich, wo von der Leyen angeklagt war wegen der Covid-Impfstoffe.
Mhm. Pfizer. Bulla. Mhm.
Das ist ja eingestellt worden. Weißt du nicht, wer das war? Eingestellt ist die Europäische Staatsanwaltschaft. Die Europäische Staatsanwaltschaft ist der EU-Kommission unterstellt, aber nicht weitersagen.
Ah, verstehe. Das erinnert mich an Paragraph.
Von der Leyen hat also das Verfahren gegen sich selbst eingestellt. Rechtsstaat und so unabhängige Justiz weißt. Jo.
Danke für diesen Hinweis, weil das bringt uns natürlich dann auch gleich dazu, warum Frau von der Leyen einen eigenen Geheimdienst dazu haben möchte, ne? Um zu definieren, was ist eigentlich richtig und was ist nicht richtig. Ja,
ja, nicht nur darum geht's. Also der Punkt ist einfach, es ist, wie gesagt, ich wollte mal die Frage loswerden, zu Ende denken. Was passiert denn da? Die müssen ja nicht nur Angst haben, dass sie ihren Job verlieren. Denen droht, wenn richtig mal Parteien rankommen, die das aufklären wollen, was hier in den letzten Jahren passiert ist, dann droht denen Knast.
Länger auch. Nicht nur 3 Wochen wie Sarkozy. Ja.
Nee, wahrscheinlich nicht. So, sorry. Darum, die Eskalation, die brauchen die Eskalation. Und über das, was Trump da gerade veranstaltet, mit seinem neuen Friedensplan, der völlig vernünftig ist, ist nicht das, was die Europäer brauchen. Nochmal, Trump oder die Russen fordern ja nichts, was jetzt schlimm wäre. Sie fordern, dass die Ukraine die Rechte der Minderheiten einhält. Es gibt kein Land auf der Welt, das die Sprache einer nationalen Minderheit verbietet, außer der Ukraine. Und so weiter. Also was die Russen fordern, ist völlig vernünftig. Trump hat es verstanden. Die Europäer haben auf die andere Karte gesetzt.
Und wie,
das wird noch richtig spannend jetzt.
Wie ist dann diese Nachricht zu beschreiben oder zu erklären, dass das mit dem eigenen Geheimdienst kommt? Ist das so ein letztes Rückzugsgefecht seitens der obersten Führung? Oder ist das einfach nur Großmachtsgefühl, Großmachtsgelüste seitens der von der Leyen?
Nee, überhaupt nicht. Das ist die ganze Geschichte, was wir immer haben. Die von der Leyen will ja das Vetorecht abschaffen in der EU. Mhm. Also, dass jetzt kein Staat mal alles blockieren kann, und sie will, dass das ja alles, ne, so. Sie will die Macht nach Brüssel. Von der Leyen ist angetreten, um die Nationalstaaten zu entmachten. Angefangen bei Covid mit dem, also angefangen schon beim Green Deal, wo sie dann alles auf grüne Energie umschalten wollte. Das war aber noch im Rahmen der Verträge. Bei Covid hat sie unter Bruch aller Europa-Verträge die Impfstoffbeschaffung an sich gerissen. Und nicht vergessen, ich sage es immer wieder, wir hatten früher mal was, das nannte sich Datenschutz. Das findest du heute in den Medien nicht mehr, das Wort. Mhm. Von der Leyen hat über den europäischen Impfpass die persönlichen Daten, Gesundheitsdaten, das Sensibelste, was wir haben, aller EU-Bürger an sich gezogen. Das ist in keinem Vertrag geregelt, hat sie gemacht. Und da wird alles weitere reingepackt. Digitale Identität, das wird darauf gebaut. So, dann hat sie jetzt angefangen, die Rüstung an sich zu ziehen. Also, dass Europa jetzt für Rüstung zu, nicht mehr die Staaten Europa. Von der Leyen entmachtet die Nationalstaaten. Und der Geheimdienst, den sie haben will, der ist jetzt weniger. Das soll eine koordinierte Überbehörde sein über den Geheimdiensten der Mitgliedstaaten. Die sollen berichten. Es geht dabei wohl weniger um Russland, sondern es geht darum, dass von der Leyen die Kritiker der EU unter Kontrolle behalten will. Weil so ein Geheimdienst hat die EU schon, der ist bei der Kallas angesiedelt, hat aber weniger Kompetenzen. Von der Leyen will einen eigenen. Und dann hat sie Durchgriff auf die EU-Länder über Geheimdienst.
Ist das
Dann
hier
kann
so
sie jeden
eine,
lang machen, den sie lang machen will.
geht es hier auch um den Königinnenkrieg, der in den Medien immer wieder so aufflammt hier?
Welcher?
Ja, Kallas, von der Leyen, dass da quasi Rivalität ist, dass die
Da ist doch keine Realität.
von der Leyen mehr Macht möchte wie die Kallas und
Ach, das ist
umgekehrt
ein.
und
Ja, wer
so.
schreibt denn sowas?
Das habe ich schon ein paar Mal jetzt aufgeschnappt.
Wo?
Wo? Überall.
Nee, würde mich interessieren, weil damit du weißt, welche du nicht mehr lesen darfst.
Okay. Gibt es eine Konkurrenz zwischen den beiden Damen?
Nein, von der Leyen ist die Chefin, die hat sich die Kommission zusammengebaut aus Leuten, die praktisch keine eigene Hausmacht haben und vollkommen von der Leyen abhängig sind.
Auch die
Die
Colors.
alten, auch die Kallas, die ganzen alten Hasen, die seit Jahren drin waren, hat von der Leyen alle rausgeschmissen. Die, die wirklich Macht hatten. Da waren französischen Namen kann ich mir nicht merken, Thierry Breton oder so ähnlich. Den hat sie rausgeekelt und sie hat sich für die Schlüsselposition Balten geholt. Die kleinsten, schwächsten, unwichtigsten Länder haben die Schlüsselpositionen. Von der Leyen regiert durch. Diese Dombrovskis oder wie der heißt, davon, der Verteidigung macht, Kallas auf Außenpolitik. Die hat die Schlüsselposition an die schwächsten Länder gesetzt, Leute geholt, die in Brüssel keine echte Hausmacht haben. Die Kaya Kallas ist so strohdoof, dass die eigene Behörde ihr teilweise Zugang zu geheimen Unterlagen verwehrt. Also das ist keine Konkurrenz. Kallas ist eine dumme Nuss. Kallas hat den Job gekriegt, weil sie sagen kann, Russland ist doof. Das kriegt sie fehlerfrei hin. Aber Außenpolitik, was sie machen soll, wenn es einen Machtkampf geben sollte, dann müsste Kallas ja erstmal Macht haben. Da müsste sie also zum Beispiel jemand sein, der auf ihrem Posten als Außenbeauftragte Autorität im Ausland hat. Wie war das mit ihrer Washington-Reise? Ich treffe mich mal mit Herrn Rubio. Sie landet in Washington, Rubio sagt, ich muss Kaffee trinken, du hast gerade keine Zeit für dich, fliege nach Hause. Die Kallas kann außer Russland ist doof nichts sagen. Ihr Wortschatz ist sehr begrenzt. Entsprechend wird sie auf der ganzen Welt nicht ernst genommen, mit der will keiner reden. Wo war die denn? War die denn in Indien irgendwo aus? War die irgendwo, hat die irgendwann eine außenpolitische Rede gehalten und ein Treffen gehabt, das in die Medien kam? Außer Russland ist doof. Da ist kein Machtkampf.
Okay,
Die Kallas ist
ja,
komplett abhängig.
okay.
Die mag sich vielleicht selbst überschätzen, das ist möglich, aber dass eine von der Leyen die Kallas ernst nimmt.
Ist, ja, okay.
Vergiss es, die Kallas. Wenn die Kallas glaubt, sie hätte einen Machtkampf, hat sie noch nie, ist sie zu dumm zu verstehen, wie blöd sie ist. Da muss man auch hinkriegen.
Das ist auch ein guter Kalenderspruch.
Ja, zu dumm zu verstehen, wie dumm du bist. Also das ist, ne, aber das kann sein. Also die Kallas mag sich wirklich als Machtkampf sehen, als Teil des Machtkampfes, nur ja, das
Okay.
ist so, als wenn die Maus gegen die Elefanten kämpft und die Maus findet sich ganz wichtig. Also, das heißt, es geht bei dieser ganzen Geschichte mit dem Geheimnis, die die EU schaffen will. Und witzigerweise, das gibt's nicht in den Medien in Deutschland, viel zu nix. Ne? Die EU will sich ein Geheimnis schaffen, um die EU zu kontrollieren.
Wird von der Leyen ihre zweite Amtszeit komplett bestehen? Was ist dein Gefühl? Oder wird die untergehen mit dem ganzen Projekt Ukraine?
Das weiß ich nicht. Wir wissen ja nicht, was jetzt passiert. Werden die Europäer sich Trump fügen? Mit welchen Folgen? Werden sie alleine gegen Trump weitermachen? Mit welchen Folgen? Das ist gerade ganz spannend. Dieser Friedensplan von Trump, der in heute Nacht gekommen ist, Mittwoch auf Donnerstag, von dem du Donnerstagnachmittag noch nicht mal gehört hast, weil eure Medien darüber auch kaum berichten. Ich habe geguckt. Was hat der Spiegel berichtet? Der Spiegel hat irgendwas gemacht. Der Spiegel hatte irgendwas. Ja, beim Spiegel steht, guck mal, die Spiegelüberschrift von heute Morgen. Krieg in der Ukraine, angeblicher US-Friedensplan irritiert Europäer.
Irritiert ist sehr, sehr edel ausgedrückt, ja.
Und das ist ein Artikel, der ist schweinekurz. Hey, warte, kannst du zeigen? Komm, der ist nicht mal hinter der Paywall. Ich schicke ihn mal rüber. Wo bist denn hier im Chat? Also, wir haben die Knallermeldung des Tages. Die USA machen Druck ohne Ende auf die Ukraine. Die USA sind im Grunde bereit, die russischen Forderungen zu akzeptieren, weil sie nun mal vernünftig sind. Witkow sagt, dass Zelensky fliegt nach Istanbul zum Treffen mit Witkow. Witkow kommt an und sagt, nee, was du da in der Hand hast, darüber rede ich nicht, und fliegt wieder weg. Es ist richtig, richtig Krawall im Karton. Und der Spiegel berichtet sowas. Das ist das, was die Mainstream-Medien berichten. Die Deutschen sollen es nicht wissen.
Der ist jetzt genau 2 Stunden alt von dem Moment, wo wir hier aufzeichnen.
Na, bei mir ist er älter, aber ist egal. Bei mir steht drauf, er ist um, ach so, 10.48 Uhr, das ist meine Zeit. Aber in jedem Fall ist er ein paar mehr Stunden alt. Ist ja eh wurscht. Mhm. Aber du siehst, was sie berichten. Ja, also die Sache war so groß, dass ich heute bis 7 Uhr morgens an dem Artikel darüber geschrieben habe, und damit die Sache morgens auf der Seite ist. Und der Spiegel mit einer ganzen Redaktion und einem zig Millionen Budget, das Einzige, was der rausgeht, ist sowas.
Ich sehe hier gerade unten nur die Schlagzeile, Kanzleramtschef spricht von nicht akzeptablem Ereignis. Ne? Also gar nicht, geht gar nicht. Ne? Also das
geht nicht, also im Leben nicht. Das sagen sie auch alle jetzt. Kallas schäumt, die schäumen alle. Aber wie gesagt, jetzt kommt, können wir nochmal zurückkommen. Weißt du, wie das Ding entstanden ist? Das ist inzwischen auch bekannt, wie dieser Plan entstanden ist. Hallo, bist du noch da?
Ich bin da, ich lese gerade noch den Schluss, was der Kanzleramtschef gesagt hat. Es mutet, also der Kanzleramtschef Thorsten Frey ist ja jemand, der in der Öffentlichkeit gar nicht groß auftritt. Kanzleramtschef ist aber der Koordinator der Geheimdienste und die eigentliche Macht im Hintergrund. Das vergessen die meisten Leute immer, dass der Chef des Kanzleramtes ultra wichtig ist. Auf jeden Fall hat der Frey, Thorsten Frey sagt, es mutet etwas an, als ob, in Klammern, Russlands Präsident Wladimir Putin damit Kriegsziele erreichen könnte, die er auf dem Schlachtfeld nicht erreicht hat. Und das wäre sicherlich ein Ergebnis, das nicht akzeptabel wäre. Was, auf dem Schlachtfeld nicht erreicht? Wie war das von einem Bataillon mit 150 Mann, sind noch 13 Mann einsatzfähig?
Ja, komm, das weiß ja wieder in Deutschland keiner. Müssen ja nicht erzählen. Aber jetzt pass mal, weißt du, wie der Friedensplan entstanden ist, warum die Europäer jetzt so pissig sind? Also, dein Schweigen empfinde ich als, nein, weißt du nicht. Das ist auch wieder in Deutschland nicht berichtet worden, weil ich im November so einen Stress hatte, habe ich es nicht geschafft, selbst drüber zu schreiben. Es gibt halt den Herrn Dmitriev. Das ist der Chef des russischen Staatsfonds, der bei den Verhandlungen eine wichtige Rolle spielt. Der war immer mit am Tisch. Mhm. Und der war, das waren keine großen Schlagzeilen, bei euch, glaube ich, wurde es gar nicht gemeldet, der war zwischendurch die ganze Zeit in Amerika. Der lief plötzlich in Washington rum. Und hat da so, da hieß es dann, also er hat immer vor dem Kameras gesagt, ja, also ich versuche den amerikanischen Kollegen, also das war nach den Sanktionen, ne? Ich versuche den amerikanischen Kollegen beizubringen und zu erklären, dass die Sanktionen gegen die russische Ölindustrie zu einer Erhöhung der Ölpreise führen werden. Das heißt, das wird auch zu einer Erhöhung der Benzinpreise in den USA führen, was Trump ja eigentlich gar nicht will. Da hat er es ja angetreten im Wahlkampf mit. Ich versuche denen zu erklären, dass sie sich damit selber schaden. Mhm. Mit solchen Sprüchen stand er vor der Kamera. Hinter den Kulissen ist das richtig abgegangen anscheinend. Hinter den Kulissen haben die diesen Plan ausgearbeitet. Er und Witkow. Mhm. Das Ding haben die ausgebrütet. Und dann, wie gesagt, das sind alles Sachen, die wir jetzt erfahren. Dann, wie gesagt, der Umarow, der ukrainische Sicherheitsratschef und ehemaliger Verteidigungsminister mit den Millionen Immobilien in den USA und der gerade auch nicht nach Hause will, der hat das Ding in Florida überreicht bekommen.
Und dann entschieden, ich mache eine andere Planung. Ja, so.
Ja, dann ist er nachher Zelensky gesagt, du, Zelensky, guck mal, mhm. Die Amis spinnen. Und Zelensky so, Macron, Merz, Lein, Uschi, habt ein Problem. Houston, we have a problem. Brüssel, we have a problem. So. Und dann haben wir den Kulissen. Das ist alles das, was wir nicht erfahren haben bisher. Mhm. Also die Amerikaner haben die Europäer gar nicht ins Boot geholt. Die haben das Ding ausgekaspert mit den Russen, wird inzwischen offen gesagt. Den Ukrainern gegeben und gesagt, treffen, reden. Also im Grunde treffen, zustimmen. Mhm. Und dann ruft Zelensky in Europa an, wie er es seit Trump an der Macht es gewöhnt ist, und sagt, hey, Hilfe, Hilfe. Und dann haben die ihm was anderes gebastelt. Und das ist jetzt, da kommen wir zum Mittwoch. Dann fliegt er nach Istanbul zu treffen mit Witkow. Und Witkow kriegt mit, was der Zelensky im Gepäck hat, und sagt, mit dir brauche ich gar nicht reden, bringt nichts.
Komme ich nicht.
Und fährt wieder weg. Und parallel dazu tobt dieser Korruptionsskandal. Und diese Dinge laufen parallel. Da ist richtig Musik im Karton. Mhm.
Könnte es deiner Einschätzung nach jetzt schnell gehen? Oder ist das?
Das kann jetzt wieder alles passieren. Das kann jetzt ganz schnell gehen, dass die Amerikaner und Europäer sagen, da macht euren Scheiß alleine, und zwar komplett. Ob die Europäer dazu Lust haben. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Die Frage ist ja, wie ernst meint es Trump? Aber offensichtlich meint er es sehr ernst. dass er so ein Ding raushaut. Und das wurde auch immer, wurde auch gesagt, 28-Punkte-Plan angelehnt an Gaza. Trump, du bist ein Guter, du hast Gaza gelöst. So. Und jetzt kommen die Europäer und wollen nicht. Trump is not amused. Zelensky mag er sowieso schon nicht. Zelensky ist ja Hassfigur seit 2019 mit dem Amtsenthebungsverfahren. Da war Zelensky ja die Schlüsselfigur. Tja, mal gucken. Aber auf jeden Fall, irgendwas bewegt sich da. Und vor dem Hintergrund nochmal, ne, die Ukraine hat kein Geld mehr, die Europäer wissen nicht, wo sie das Geld hernehmen sollen. Und das alles in einem Topf. Keine Ahnung, wohin der Topf überkocht.
Das könnte spannender Advent werden.
Das könnte, ja, also vielleicht ist das alles demnächst vorbei, aber vielleicht gibt es auch den, was ich, hinter den Kulissen oder auch offen den großen Bruch zwischen Amerika und Europa. Und dann stehen die Europäer ganz alleine da. Ohne Wirtschaft, ohne Energie, ohne Rohstoffe. Gegen China, gegen USA, gegen Russland. Viel Spaß.
Uschi allein zu Hause.
Ja.
Ist kein,
sagen, ist wir können Euro drucken.
Ist kein guter Titel. Ich dachte gerade drüber nach, es ist kein guter Titel. Nein, nein, nein. Lassen wir das, ja.
Musik im Karton.
Vielleicht, ja. Musik im Karton. Das gefällt mir schon besser.
Weil, also, das ist, was jetzt gerade los ist, ist so unglaublich spannend. Es ist unglaublich. Wie gesagt, die ganze Sendung, im Grunde haben wir diese Sendung nur ein Thema, nämlich diesen ganzen Komplex, nur von verschiedenen Seiten. Der Korruptionsskandal für den Druck, die Gespräche hinter den Kulissen, die Reaktion der Europäer, das ist alles im Grunde, das ist alles eine Geschichte, die sich alle in den letzten Wochen parallel abgespielt hat, die jetzt pups an die Oberfläche gekommen ist.
Und das alles schon seit Monaten so im Hintergrund gegärt hat.
Ja, wie gesagt, dieser Nabu-Skandal ist nicht neu. Ich habe es ja erklärt. Der Nabu-Skandal ist seit Frühjahr absehbar. Im Frühjahr hat das Nabu schon einen Kumpel von Zelensky verhaftet, der früher stellvertretender Regierungschef war. Wegen Korruption. Dann hat das Nabu recht offen angefangen, im Umfeld von Zelensky zu ermitteln. Was hat Zelensky gemacht? Er hat den von ihm kontrollierten Geheimdienst losgeschickt und Nabu-Mitarbeiter verhaftet. Dann hat das Nabu noch mehr ermittelt und dann hat Zelensky Ende Juli gesagt, so Schlussende, ich nehme das Nabu unter Kontrolle. Dann, wir erinnern uns, Proteste vom Westen unterstützt. Ja. Der Westen sagt, kannst du nicht machen, gibt's gar kein Geld mehr, null. Du kannst die Korruptionsbehörde nicht wegmachen, weil wir sie kontrollieren. Die darfst du uns nicht wegnehmen. Also ne, wenn du das machst, bist du weg. Gibt's keine Kohle mehr. Also die Europäer haben gesagt, wenn du das Nabu wegnimmst, gibt's keine Kohle mehr. So wichtig ist denen das. Dann hat Zelensky zurückgerudert. Hat das alles gesagt, okay, war nicht so gemeint, mache ich doch nicht, bleibt unabhängig, also abhängig von den USA. So, und dann gäbe es weiter Schlagzeilen. Das NABU hat erklärt, jetzt erst recht. Das NABU hat dann vor der Presse gestellt, und jetzt werden wir unsere Ermittlungen verstärken. Bums, und jetzt hast du das Ergebnis. Also das ganze Ding ist nicht gestern entstanden. Es hat eine lange Vorgeschichte und wir haben diese Vorgeschichte auch in den ganzen Schritten immer wieder hier in der Sendung gehabt. So, und jetzt laufen die Fäden zusammen. Mal gucken, wo sie sich verknoten oder auch nicht.
Wäre zu wünschen, dass das Thema, dass der Krieg endlich endet, ist jetzt dann bald 4 Jahre, ne?
Ja, nee, das auf jeden Fall. Nur er war für nichts. Und das ist das Problem, was die Europäer, also Zelensky wird der muss aus der Ukraine fliehen. Wenn das zu Ende geht, wenn der nicht aufgehängt wird, flieht der. Den hängen die an Straßenlaterne. Das ist völlig sinnlos. Also was da jetzt in der Ukraine an Stimmung ist, ne? Wie gesagt, die sitzen bei Stromausfall im Winter ohne Heizung und dann kommt raus, die Regierung von Zelensky klaut die Kohle. Achso, noch ein Witz am Rande. Weißt du eigentlich, auf welcher Sprache die sich die ganze Zeit unterhalten haben? 1000 Stunden Korruption.
In Russisch.
Auf Russisch. Ukrainisch, in der Öffentlichkeit, Ukrainisch ist die Heldensprache, Russisch ist Aggressorstaat, Russisch darf man nicht sprechen, dafür gibt's Geldstrafen. Aber die, wenn sie unter sich sind, sprechen alle Russisch. Was glaubst du, wie die Ukrainer das finden? Und so weiter. Zelensky ist nicht mehr zu halten. Auf lange Sicht. Die Europäer können ihn noch halten, weil sie keinen anderen haben. Aber Zelensky für ihn persönlich ist vorbei. Der muss immer sein Privatjet mit der Nase in die richtige Richtung packen. Der muss zwar ganz schnell weg.
In die richtige Richtung. Mit laufenden Motoren.
Ja, ja.
Alarmrotte.
Pilotenalarm. Pilot im Cockpit, runde Uhr, startbereit.
Gibt's sowas?
Ja, ich weiß, gibt's. Auf jeden Fall, Zelensky hat ein echtes Problem. In der Ukraine brennt die Luft. Und in Europa auch. Und die Europäer wurden auch nicht informiert von den USA über den Friedensplan. Die haben das aus der Ukraine gehört, nicht von den Amis. Was natürlich den Europäern zeigt, was wie Trump über sie denkt, wenn er sie nicht ins Boot holt. Jetzt sitzen sie heute, werdet ihr sehen, heute und morgen, alle vor den, also ne, wenn ihr die Sendung seht, Donnerstag und Freitag, ja, vor der Sendung, werdet ihr alle sehen, die Europäer quatschen jedes Mikrofon. Über die Ukraine kann man nicht, also nicht ohne Europäer und die Ukraine reden. Also die Amerikaner und die Russen geht nicht. Europäer und die Ukrainer müssen mit an einen Tisch. Mikrofon.
Ich sehe jetzt schon, wie die Redenschreiber vom Lanz oder die Moderationskartenschreiber vom Lanz das Ganze einordnen werden. Ja. Und wie sie alle heißen.
Und wenn das Ganze umfällt, bin ich gespannt, wie sie es alle umdrehen hinterher.
Immer.
Ja, also es ist total geil. Was abläuft, es ist nur der Hammer. Es ist nur der Hammer. Gut, egal. Also kann ich das stundenlang wiederholen, weil ich finde das so spannend. Und es ärgert mich, dass ich so einen scheiß November habe, wo ich kaum zum Schreiben komme. Ich würde mich gerade austoben, bis die Finger bluten. Aber ich komme nicht dazu.
Ja, wir haben ja schon einiges von dir gehört. Und trotzdem, wir warten noch, was da mehr kommt. Also bitte um Aufklärung. Wir haben noch einen letzten Artikel. Geht's auch um Europa und um den traurigen Zustand, den wir haben. Man denkt ja immer so, repressive Regime wie der Iran und Nordkorea und Russland, die sind ganz eifrig dabei mit dem Einsperren von Dissidenten und unliebsamen Meinungen. Und was kommt raus?
No.
Was kommt raus? Wer liegt ganz vorne in dieser Hitliste? Nicht Nordkorea, nicht der Iran, nicht Russland, sondern die Insel im Atlantik, England. Ja. 10.000 Festnahmen jährlich, alleine wegen hochgefährlichen Posts im Internet. Also, das ist ja jetzt eigentlich genau das, was George Orwell beschrieben hat, oder? Und zwar noch mehr. Es gibt da auch so bizarre Videos, wo Leute dann filmen, wenn die Polizei vor dem Haus steht und wenn sie dann das Handy vom 16-jährigen Sohn einziehen wollen oder den Sohn gleich mitnehmen oder sonst irgendwas, nur weil der irgendwas geliked hat. Also die sind mittlerweile außer Rand und Band, habe ich das Gefühl. Starmer hat da richtig, richtig nochmal seine eigene persönliche Hetztruppe losgelassen. Und dass die Polizisten da alle mitmachen, naja, was sollen sie tun? Gell? Die können nur noch kündigen.
Nee, das ist interessant. Der Artikel, den ich habe, ist eine Übersetzung. Ich habe das wieder, ne, nicht meine russische Propaganda, sondern es ist ein Artikel der britischen Daily Mail. Und kannst du mal anklicken, um den Link. Der ist nicht uninteressant, weil Daily Mail hat nicht nur über diese Verhaftung berichtet, sondern auch über die regionale Verteilung. Also es ist offensichtlich völlige Willkür. Jede Polizeibehörde, je nachdem wie der Polizeichef tickt, arbeitet anders. Das gibt überhaupt keine Regeln, was erlaubt ist und was nicht. Das entscheidet in jedem, was ich weiß, County oder wie das da heißt, entscheidet der Polizeichef selbst, wie die Regeln sind. Und da gibt's, scroll mal runter, die haben da irgend so ein Bild, eine Karte, wo die farblich markiert ist.
Mhm, ja, habe ich, ja.
Na, also so, ne, du siehst diesen völlig Unterschied, da geht's, glaube ich, um Festnahmen pro 100.000 Einwohner. Und du siehst eben, wie völlig uneinheitlich, es gibt keine Regeln mehr. Für was du eingesperrt wirst, ist völlig unvorhersehbar.
Okay, wenn du dann in Gwent lebst, da gibt's dann 33,9 Verhaftungen pro 100.000 und hier oben in North Yorkshire gibt's keine Daten. Ach so, da weiß es gar keine Daten, aber ja, hellblau.
Also 10.000 sind noch mehr. Das ist nur das, nicht alle Polizeibehörden haben geantwortet auf die Frage.
Hellblau ist dann 5,8 im Vergleich zu dunkelblau 29 pro 100.000.
Oder aber guck mal, du Robert, da fällt mir was ein. Sekunde mal eben. Das ist Inzidenz. 33 auf 100.000 Fälle, das ist so, kennen wir aus Corona.
Ja. Die.
Also wenn es über 40 geht, ist Schweine gefährlich, sagten sie bei Corona.
Wir müssen unter 50 kommen, eine Inzidenz unter 50, ja.
Also wir sind jetzt bei einer sozialen Social Media.
Allein in Hampshire 472 Verhaftungen, 417 in Sussex, wo ist denn da London?
Also bei 400 Corona-Fällen auf 100.000 Menschen wäre bei euch schon komplett alles geschlossen gewesen.
Finde ich jetzt London hier? Da müsste doch, wo ist denn da London?
London haben sie keine Daten, glaube ich.
Gibt's nicht. Aber ich finde es gar nicht als einzelnen Bereich. London ist doch.
Weil es hat irgendwo im Artikel erwähnt, das Londoner Police Department ist irgendwie komisch aufgeteilt. Steht im Artikel, kannst nachlesen.
Mhm. Okay, das teilt sich dann. Okay.
Das ist irgendwie komisch, das haben sie irgendwie. Da ist irgendwas auch komisch mit den Daten. Ich habe es nicht mehr im Kopf, aber London ist ein Sonderfall.
Grossly offensive messages. The alarming differences in arrest rates have provoked criticism. Aha, also es hat ziemlich viel Kritik provoziert. Okay.
Ja, wenn du die Kritik äußerst, wirst du wieder eingesperrt.
Ich fand so ikonisch, wie von der Leyen da auf der Bühne von einem quasi so angeschrien wird, so nach dem Motto, was du machst, ist Kacke, irgendwie so halt irgendein verbaler Protest auf so einer Kundgebung. Und die von der Leyen, sehen Sie, das ist Europa, hier können Sie Ihre Meinung wenigstens noch frei sagen. In Russland wären Sie schon längst verhaftet worden. Und genau 10 Sekunden später kommt ein Police Officer und nimmt den Typ mit. Wo ich mir echt auch gedacht habe, so, das Universum hat schon manchmal Humor, weißt du so. Also
Ja,
das ist schon.
hast du die Geschichte mitgekriegt mit dem Journalisten?
Mit welchem?
Da hat jetzt gerade irgendein italienischer Journalist von der Nachrichtenagentur die EU-Kommission am Pressekonferenz gefragt, irgendwie nach der Vergleichbarkeit von Gaza und Ukraine.
Vor 2 Wochen, genau. Ja, erzähl's mal
Den haben sie
genau.
gleich weggenommen.
Müsste man nicht eigentlich auch, wenn man Russland zum Wiederaufrüsten der Ukraine verpflichten will,
Wiederaufbau,
zum
Wiederaufbau.
Wiederaufbau der Ukraine verpflichtet, müsste man dann nicht Israel auch zum Wiederaufbau von Gaza verpflichten? Joblos. Tschüss.
Gefeuert sofort.
Gekündigt. How dare you?
Ja, wie gesagt, und jetzt nochmal, da werde ich jetzt im Dezember, vorher komme ich weiterhin nicht dazu, drüber schreiben. Die EU bastelt ja jetzt schon, von daher hat sie ja schon erklärt, es kommt jetzt der Demokratieschutzschild. Die EU wird jetzt weiter gegen Desinformation vorgehen. Da wird es härtere Strafen und strengeres Durchgreifen geben
Und was
für nächstes Jahr.
Desinformation ist, bestimmt diese Behörde dann aber.
Ja, natürlich.
Also sprich, die Chefin.
Logisch. Das ist ja die gleiche Chefin, die auch der Staatsanwaltschaft sagt, die soll alle Ermittlungen gegen die Chefin einstellen.
Eigentlich ein cleveres
Und diese
System, oder?
Leute haben die
Ja.
Frechheit zu behaupten, es gebe in Ländern wie Russland Korruption. Die gibt es, aber nicht so schlimm wie in Europa. Europa ist völlig außer Kontrolle geraten. Europa ist völlig außer Kontrolle.
Ja, immer schön mit dir. Es ist wirklich, ich weiß nicht, wie ich das einordnen soll, alles. Das ist alles so, es ist so offensichtlich, es ist so klar und offen da. Man muss nur
Ich
die
rauche jetzt schon
Punkte,
mal, ja.
man muss nur die Punkte zusammenzählen und trotzdem ist das so unfassbar teilweise, weil das halt überhaupt nicht aufgegriffen wird,
Es
weil.
wird komplett verschwiegen. Erinnere dich an diesen Prozess gegen von der Leyen. Da saß die Spiegel-Chefredakteurin, wir hatten das doch neulich, die ist auch jetzt auch weggefeuert worden. Die saß in der Talkshow bei Lanz und als irgendwer sagte, Wagenknecht oder wer immer sagte, ja, da gibt es doch einen Prozess gegen von der Leyen in Brüssel wegen der Covid-Impfstoffe. Nein, gibt es nicht.
Nö.
Gibt es nicht.
Melanie
Die
Ammann.
lügen. Wenn sie den Mund aufmachen, lügen sie.
War das Melanie Ammann?
Ja, das war diese, die dann, wir hatten das vor ein, zwei Sendungen, da habe ich noch nachgeguckt. Die ist ja jetzt beim Spiegel gegangen worden. Hat ja auch irgendwie noch nachgetreten. Ach, die hat ihn gegen Habeck nachgetreten oder irgendwas war das. So.
Übel. Macht man nicht. Halbgötter kritisiert man nicht.
Ja, aber das ist so, es wird immer offensichtlicher. Also ich sitze hier wirklich, du musst dir wirklich überlegen. Jetzt stell dir mal vor, du wärst wie ich in einem Land, wo all das, was ich hier erzähle, ich erzähle euch Dinge, die in Russland jeder weiß. Das ist alles offen. Und dann muss ich Leuten, die das alles wissen, die kommen hin und sagen, Thomas, sag mal, warum machen die Deutschen all das? Warum machen die das mit? Und ich muss den Russen versuchen zu erklären, weil die es nicht wissen. Das kannst du den Russen nicht mehr klar machen. Das ist alles so fett und offensichtlich. Und die meisten Deutschen wissen davon nicht mal was.
Gefickt eingeschädelt.
Das ist unmöglich. Und das geht dem ganzen globalen Süden so. Noch ein Thema, über das ich gerne schreiben wollte, was ich nicht geschafft habe. So, kannst du dich erinnern, wie Wade vorher nach China wollte und das nicht ging?
Er ist doch dann bis Tokio gekommen und dann von Tokio
Nee,
aus
gar nicht. Der ist gar
an.
nicht weggeflogen.
Nee, aber da war doch was, dass er in Tokio die Chinesen angeblufft hat.
Das war was anderes. Also, er hat generell die Chinesen angeblufft. Und dann wollte er nach China fahren, und haben die Chinesen nur den Termin beim Außenminister zugelassen und kein anderes Gespräch. Dann hat Wade gesagt, dann fahre ich nicht. Die Chinesen haben gesagt, wir wollen nicht mit dir reden. Du bist uns zu radikal. Und nun ist ja der Klingbeil nach China gefahren. Der Spiegel so, ja, jetzt ist alles wieder gut, wir haben miteinander geredet. Nichts gelöst. Nichts, gar nichts. Der Klingbeil sollte klären, seltene Erden, Zölle, bla bla bla, ne? Deutsche Wirtschaft und Strafzölle auf Autos und was. Nichts geklärt. Es ist ein Erfolg, dass er überhaupt fahren durfte. So guckt der Rest der Welt auf Europa, auf Deutschland, auf die Politik. Und die Medien außerhalb berichten es auch. Und bei euch halten euch die Medien so komplett blöd, uninformiert, dass du das inzwischen, ich kann es nicht mehr erklären. Ich werde hier ständig gefragt, du wärst auf Konferenzen wieder. Ich kann es nicht mehr erklären.
Ich habe es in einem Satz bei einem indischen, ich glaube, Astrophysiker oder Atomphysiker, ich weiß nicht mehr, ich glaube, Astrophysiker war es. Ein Inder, der seit 9 Jahren in Deutschland lebt, intelligenter, studierter Mensch, der hier auch irgendwie tolle Arbeit macht. Und der hat es so gesagt, dass, also ein längerer Text, aber Quintessenz ist, Deutschland wird regiert von einem Haufen privilegierter Idioten. Genau, moralisierende, privilegierte Idioten, so hat er es genannt, ja. Diejenigen, die quasi finanziell unabhängig sind, die Moral vor sich hertragen wie so eine Monstranz und die aber vollkommen durchgeknallt sind, und diejenigen wollen, dass der Rest genauso denkt wie sie. Ja. So, alle Opfer, und das muss man alles bringen wegen,
also
wegen
Moral. Die Eliten nicht. Die bringen ja keine Opfer, das nur dazu.
Nee, kurz nee,
Einwurf, also, das mach weiter.
Wenn Flugzeugbenzin von der Steuer ausgenommen wird, sowas zum Beispiel.
Für Privatjets.
Für Privatjets, ja, sowas. Das darf Davos nicht gefährden und solche Geschichten, ja. Also moralisierende, privilegierte Idioten, so hat er es genannt, ja. Und ich meine, wenn er dann sagt, dass er Deutschland sieht, eine führende Industrienation auf dem Weg zur Supermacht, wenn die sich selber abwirtschaften zu einem zweite Weltland oder noch weiter runter, man kann es eigentlich nicht als Zufall betrachten. Das ist weit weg davon. Ne?
Das ist alles.
Alles Kalkül, alles Plan,
alles. Also es ist denen auch egal. Also die haben ihre Schäflein im Trockenen. Und also ich bin auch wirklich neugierig, was da rauskommt, weil der nächste Punkt ist ja, das NABU hat viel. Und das NABU hat übrigens, das NABU hat einen Kurator, also einen Leiter, eine Kontaktperson vom FBI. Da ist fest ein FBI-Mann drin. Mhm. Der rotiert alle 3 bis 6 Monate. Der sagt, was getan wird. Der hat ein Büro. Ich könnte mir rein theoretisch, wenn das jetzt richtig eskaliert, ich weiß nicht, ob es passiert, keine Ahnung, ich spinne jetzt rum, aber was ich sage, ist möglich. Ja, stell dir mal vor, die Europäer decken Zelensky, machen weiter, stellen sich gegen Trump. Und Trump sagt, jetzt habe ich die Faxen dicke. Das NABU kriegt jetzt auch mal Gesprächsmitstände, die das FBI oder so hat, wo die Europäer sich darüber unterhalten, wie sie ihren Teil vom Kuchen abkriegen. Wird vielleicht nie veröffentlicht, aber Trump könnte hinter den Kulissen mal ein Tonband ans Kanzleramt schicken und sagen, lieber Herr Merz, ich habe da ein bisschen was. Sie kriegen ja dann den, irgendwann demnächst, sollen sie ja nette Boni vom BlackRock kriegen, die da und da investiert sind. Da haben sie aber interessante Sachen gesagt bei einem Meeting mit von der Leyen. Hier ist das Band. Welche politische Position vertreten Sie ab sofort? Ich weiß es nicht. Aber dass die es haben, ist klar. Das ist jetzt, im Augenblick ist so eine Situation, wo ich gebe keine Prognosen ab. Es kann alles passieren. Oder auch nichts. Vielleicht kriegen sie auch hinter den Kulissen wieder gerade gebogen, weiß man nicht. Aber was da passiert ist mit den Tonbändern vom NABU und dem, was dranhängt, du kannst mir auch nicht erzählen, die Europäer wissen ja, dass geklaut wird, wissen wir, ne? Lagarde und so weiter. Telefonat mit den Prankstern.
Ist nicht ideal gelaufen.
Ist nicht ideal gelaufen, Herr Zelensky, dass Poroschenko die Milliarden geklaut hat, aber war eine dumme Zeit. So, hat sie ja gesagt, sinngemäß. Die wissen es alles. Jetzt kannst du mir auch nicht erklären, dass die nichts abkriegen. Dann haben die einen Sohn, der kriegt einen Job bei einer Beraterfirma mit einem geilen Bonus. So hat von der Leyen sich ja damals durch die Beratergefähre der Bundeswehr durchgeschleimt, indem ihr Sohn bei McKinsey in San Francisco einen geilen Job gekriegt hat. Während die McKinseys 300 Millionen verdient haben an Beraterverträgen fürs Verteidigungsministerium, bei denen nichts rausgekommen ist. Geld weg. Ja, das ist, da ist gerade richtig Musik im Karton.
Ich habe für jetzt genug Schmerzen.
Ich werde gerade erst warm.
Ja, ich merke schon.
Mir tut's jetzt weh. Ich könnte jetzt stundenlang.
Ab jetzt tut es mir weh, das live beobachten zu müssen. Thomas, lass uns für heute Schluss machen.
Wir sind durch. Ich muss ja auch weiter.
Du musst los, du hast einen Termin. Und in diesem Sinn, ja, also dann bis zur nächsten Woche. Da klappt es dann wieder ein bisschen länger. Und
dann von mir nochmal sorry, auch nächste Woche wird es wahrscheinlich wenig Artikel geben. Ab Dezember ist wieder normales Leben, sowohl bei Tacheles mit normaler Länge, als auch mit Artikeln beim Antispiegel. Der November war einfach und ist einfach scheiße.
Dann freuen wir uns auf den Advent. Thomas, alles Gute, danke dir und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.